da ist nichts mit, ich fahre jetzt hier mal einen guten Lauf runter, sondern da gibt es halt nur entweder blutige Attacke oder dich haut es mehr oder weniger auf die Goschen oder raus.
Sondern eine Bitte, vielleicht kannst du das in die Szene tragen. Ihr Skifahrer müsst echt aufhören, in der Früh um 5:30 Instagram-Stories zu machen und immer Kanye West Good Morning drunter zu legen. Es macht einen wahnsinnig. 15 Mal diese, also es sind ja wunderschöne Bilder, aber man sieht jeden Tag, 15, wenn man Skifahrern folgt, 15 Mal dieselbe Story auf Instagram.
So ein bisschen ein Hauch von Normalität einfach den Winter, das wünscht sich, glaube ich, jeder Wintersportler einfach.
Die Jungs erinnern sich bestimmt, also Thomas und Manu erinnert sich bestimmt, war das Quebec, Juniorenweltmeisterschaft. Haben wir mal das Auto vom Schülercheftrainer, kann sagen, entführt.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hello, hello. Corinna.
Hello, hello.
Hello, hello. Fancy.
Hello, hello.
Hello, hello. Hello, hello. Special Guest, den wir gleich noch vorstellen.
Servus.
Erste Folge, She Happens. Corinna und ich sitzen in München in einer sehr dunklen Seitenkammer des Radiosenders M945. Und der Vincent und unser Gast heute sitzen in einer wunderschönen Oberstdorfer Stube. Ich nehme an, das ist, Fancy, das ist eine große Erleichterung für dich, nachdem du dich beschwert hast über eine harte Woche im Osten.
Ja, jetzt ist es wieder angenehm, daheim zu sein. Bin erst vorher heimgekommen aus Klingenthal. Nee, es war jetzt keine ultra harte Woche, aber ja, bei uns ist es doch ein bisschen schöner daheim, würde ich jetzt mal sagen. Da freut man sich dann schon auf die Zeit.
Keine Minute im Podcast und wahrscheinlich direkt eine Menge Fans aus Ostdeutschland verprellt. Nein, der Osten auch seine sehr schönen Seiten. So wollen wir gar nicht anfangen, aber wir haben einen Gast heute bei uns. Sebastian Holzmann, schönen guten Abend.
Servus, Abend.
Und wir haben uns das so überlegt, dass die Corinna dich vielleicht kurz vorstellt, weil in diesem Konstellation, wir haben alle zueinander unterschiedlich nahe oder ferne Berührungspunkte. Und ich glaube, die Corinna und du sind am weitesten voneinander weg.
Ja, das stimmt.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, Sebi, ich dachte, ich stell dich mal unseren Hörern ein bisschen vor. Du kannst mich natürlich super gern unterbrechen, falls irgendwas nicht stimmen sollte.
Ja, passt.
Du bist in Memmingen aufgewachsen, relativ früh im Grundschulalter dann nach Oberstdorf mit deiner Familie gezogen. Deine Schwester ist super erfolgreiche Telemarkerin, die Johanna Holzmann. 2012 hast du in Oberstdorf dein Abitur gemacht. Von Beruf her bist du Sportsoldat. Du bist natürlich Skifahrer, spezialisiert auf die Disziplinen Riesenslalom und Slalom. 2013 hattest du dein Debüt im Europacup. Im Januar 2014 dann deinen ersten Weltcup-Einsatz im Slalom von Bormio. Dann gab es zwei Saisons. Da habe ich leider nicht wirklich was über dich gefunden, muss ich sagen. Das war die Saison zu 14, zu 15 und zu 15, zu 16. Da müssen wir aber später nochmal drüber quatschen. Im Januar 2017 hattest du dann deine ersten Weltcup-Punkte im Slalom von Zagreb, da bist du 19. geworden. Dann März 2018 dein bestes Weltcup-Ergebnis mit dem 11. Platz im Slalom von Kranjska Gora. Ich muss sagen, letzte Saison war dann das erste Mal, wo du mir so richtig aufgefallen bist, im Slalom von Kitzbühel, wo du 17. geworden bist. Ja, und außerdem hast du letzte Saison noch die Slalom-Wertung im Europacup gewonnen. Aber lass uns jetzt gleich nochmal auf die beiden Saisons zurückkommen, wo ich gar nichts zu dir gefunden habe. Was war denn da los? Was hast du da gemacht?
Boah, gute Frage. Was war das nochmal? 14, 15 und 15 und 15, 16.
Und 15, 16, genau.
Da bin ich hauptsächlich eigentlich Europacup gefahren. Slalom wie Riesenslalom. Und das lief so, sage ich mal, semi-gut, also mal besser, mal schlechter, jetzt gerade im Slalom immer mal wieder ein bisschen besser, aber ich habe meine Zeit braucht, mich da wirklich zu integrieren und sage ich mal, meinen Platz zu finden, die Strecken kennenzulernen und bin nebenher auch noch viele FIS-Rennen gefahren. Dass ich das Jahr davor den Weltcup-Einsatz schon bekommen habe, in so jungem Alter eigentlich. Ja, das war aufgrund einer guten Platzierung in einem Europacup. Da war ich dann in Top 15 sogar drin. Katastrophaler Saisonstart. Saison 14-15, glaube ich, in Levi war das. Direkt zweimal eingefädelt und dann spielst du dich aus den Top 15 raus. Dann beginnt die ganze Schote von vorne, sich da wieder reinzukämpfen. Und da habe ich dann doch ein bisschen länger gebraucht, als mir lieb war zu dem Zeitpunkt.
Ja, ich glaube, das mit den Top 15 muss ich jetzt mal nochmal kurz erklären an alle, die jetzt nicht wissen, was, wenn es einen rausspült aus den Top 15, was das dann heißt.
Das macht ein ziemlich großes Fass auf, weil das ist im Europacup nochmal unterschiedlich zum Weltcup und zur FIS-Ebene. Weil im Europacup ist eigentlich das gleiche Punktesystem, wie es wir schon im Weltcup haben. Also man startet nach den Europacup-Punkten, die man sich erfährt. Erster Platz 100 Europacup-Punkte, zweiter Platz 80. Und ja, die FIS-Punkte oder nach FIS-Punkten startet man dann wieder außerhalb den Top 30. So ist es im Weltcup auch, nur dass es eben im Europacup die Europacup-Punkte sind. Und zu dem Zeitpunkt war das System noch nicht umgestellt und man hat, glaube ich, bloß zwei oder drei Rennen die Punkte vom Vorjahr eben behalten, beziehungsweise da verfällt ein prozentualer Anteil immer. Das ist mittlerweile fairer. Und da war es dann eben so, dass nach den ersten zwei oder drei Rennen, wo es nicht lief, warst du wieder komplett am Anfang. Also da hast du dann wieder nach den FIS-Punkten fahren müssen. Und ich weiß nicht, was ich da in der Weltrangliste war zu dem Zeitpunkt. Musste auf jeden Fall außerhalb den Top 30 wieder starten und hat es dann somit schwerer, überhaupt wieder die Chance, in den Top 15 zu starten, gute Platzierung im Europacup zu fahren und dann überhaupt im Weltcup wieder starten zu dürfen.
Das ist tatsächlich ein sehr großes Fass. Wir haben uns gestern auch schon kurz, der Finzi und ich, ein bisschen besprochen und haben uns schon mal darauf geeinigt, dass wir das Fass mit den FIS-Punkten nicht zu weit aufmachen, nee, weil es wirklich sehr kompliziert ist. Wir kommen nachher vielleicht nochmal kurz drauf, so ganz grob und wofür man die denn braucht und wie sich das nach Disziplinen unterscheidet etc. Wir wollen aber, das Ganze soll ja auch ein bisschen eine Saisonvorschau werden auf die kommende Saison, vor allem natürlich auch im Weltcup, und wir müssen auch ein bisschen zurückschauen auf die vergangene Saison und das alles ein bisschen anhand von dir, wenn wir dich schon mal da haben. Und die Coco hat vorhin schon mal angesprochen, dass du ja den Europacup in der Slalomwertung gewonnen hast und du bist damit einer der Profiteure vom Corona-Saisonabbruch, oder?
Jein, sagen wir mal so. Ich habe schon einen gewissen Vorsprung gehabt in der Wertung. Bin dann aber das letzte Rennen, das noch stattgefunden hat im Europacup, ausgeschieden. Dann wurde es ein bisschen knapper und dann war nur noch das Finale offen, wo man mir noch den ersten Platz hätte wegschnappen können. Ich glaube, es war dann sogar so knapp, dass der dritte Platz das mit einem Sieg auch noch hätte schaffen können, wenn ich ausgeschieden wäre. Ja, in dem Fall ist es dann gut gelaufen, dass es dann da schon vorbei war. Es war aber auch ein kleiner Nachteil, weil zum Beispiel es da noch so eine Regelung gibt, wenn man die Hürde von 450 Europacup-Punkten schafft, hätte man die Erlaubnis, in anderen Disziplinen des Europacups nach den Top 15 zu starten. Das ist mir jetzt im Endeffekt dann verwehrt geblieben, dass ich die Chance dazu nicht hatte, diese 450 Punkte zu schaffen. Andererseits war es wiederum gut, ja, dass ich die Slalomwertung überhaupt gewonnen habe, weil das somit der Fixstartplatz für den Weltcup ist.
Also heißt, wenn man eine Disziplinwertung im Europacup gewinnt, hat man einen fixen Weltcup-Startplatz in der nächsten Saison.
Genau, aber nur für die Disziplin.
Nur für diese Disziplin. Wie hat sich das angefühlt für dich? Wie war dein Saisonende 2020 im Frühling?
Ja, ganz interessant, weil am gleichen Tag der Dopferfritz noch aufgehört hat. Wir haben in Berchtesgaden trainiert am Jänner. Und haben uns auf den Weltcup vorbereitet in Gran Scagora. Und dann war glaube ich die vierte oder fünfte Fahrt im Training vollendet und unten hat uns dann der Trainer empfangen, der eigentlich die Videofahrten oder die Videoanalyse immer macht, beziehungsweise das Video aufnimmt. Und der meinte dann so, ja Leute, gerade die offizielle FIS-Meldung kommen in der Trainer-WhatsApp-Gruppe oder was weiß ich, was das war. Und die Saison ist beendet. Somit haben wir dann unser Zeug zusammenpackt und haben in der Kaserne in Berchtesgaden noch Fritz seinen Abschied gefeiert und sind am nächsten Tag nach Hause. Das war's dann.
Ja, hast du bestimmt auch erstmal ein bisschen Zeit gebraucht, das alles zu verarbeiten, oder?
Ja, es ging eigentlich, muss ich sagen, weil es ging bei uns ja schon am Weltcup davor los, wo wir in Japan waren. Da war das dann schon ein Riesenthema. Corona ist da bei uns und es steht zur Diskussion, was alles passieren könnte. Und ich glaube, zeitgleich war dann noch ein Biathlon-Rennen, das erste Geisterrennen zu dem Zeitpunkt. Das
habe ich noch so mitgemacht. Ja, in Kotolahti, glaube ich, in Finnland.
Genau, ja, das erste. Und dann hieß es bei uns, sowas findet auf jeden Fall in Granskagora nicht statt, weil sich die das dann auch vor Ort nicht leisten können. Deswegen kam dann am Ende dann der Strich, aber der kam ja von noch weiter oben. Deswegen war es ein bisschen voraussehbar. Was dann sehr blöd oder sehr schade war, war, dass wir auch nicht weiterhin am Skifahren gehen dürfen. Also weitere Trainingskurse, Skitests, Materialtests, alles ausgefallen. Genauso wie für mich dann FIS-Rennen, die unterste Kategorie, kann man so sagen, oder die dritte Kategorie in den internationalen Bereichen, wo ich mir hätte ja nochmal FIS-Punkte fahren können, auch für den Riesenslalom, um da noch einen Schritt zu machen. Das ist dann alles verwehrt geblieben. Ist so insofern schade, weil jetzt in meinem Alter der Riesensalon mehr oder weniger eigentlich dann wegfällt. Das wäre so meine letzte Chance gewesen, auch mit den 54 Punkten im Europacup. Und somit bin ich dann jetzt offiziell, das kann man dann glaube ich in meiner, was wir am Anfang besprochen hatten, nur noch Slalom-Spezialist zu mir sagen. Genau.
Das war ja was ich eigentlich nur fragen wollte, wie das jetzt mit dem Riesenslalom ist, weil eigentlich deine FIS-Punkte und so waren ja immer gar nicht so schlecht im Riesenslalom, aber so richtig Rennen gefahren bist du ja dann eigentlich so gut wie nie.
Ja.
Und ja, aber dann hat sich das ja eh schon geklärt.
Jetzt hat es sich erledigt. Ja, ist schade, weil ich liebe den Riesenslalom, er wird auch weiterhin im Training mit auf jeden Fall mit dazulaufen. Aber durch das, dass die Dichte in unserem Sport in den Einzeldisziplinen mittlerweile so hoch ist und das Niveau so gut, ist es schwierig, eine zweite Disziplin aufzubauen. Vielleicht hat dann einfach auch das Quäntchen Glück gefehlt, was das betrifft. Und ich habe aber auch genügend Arbeit mit nur einer Disziplin, deswegen ist es jetzt schon mal okay soweit.
Das glaube ich. Da waren jetzt ganz viele Punkte dabei, auf die wir früher oder später nochmal kommen. Aber ich glaube, um nochmal auf eine tiefere persönliche Ebene zu kommen, sofern dir das recht ist.
Gern.
Weil du gerade gemeint hast, okay, das wäre so mit dem Riesenslalom mit einem Alter, das wäre die letzte Chance gewesen. Du bist jetzt 27. Diese Frage darfst du jetzt auf keinen Fall in falschen Hals bekommen. Menschen, die dich vielleicht aus dem Fernsehen kennen, weil du letztes Jahr mal in Kitzbühel hat man den gesehen und Bernd Schmelzer, den Kommentator, den vielleicht kennt, der hat das ganz nett verpackt, weil ihr euch, glaube ich, auch kennt. Aber du bist ja jetzt kein Nachwuchstalent mehr. Du bist 27 Jahre alt, im Europacup eher unterwegs, erfolgreicher als im Weltcup bisher. Was sind deine Ziele noch? Was sagt dir noch, okay, ich bleib da weiterhin dabei, auch wenn es für den ganz großen Durchbruch jetzt bisher immer noch nicht gereicht hat?
Ja, das ist ja auf jeden Fall der Ehrgeiz und die Ergebnisse, die ich schon gebracht habe zu Zeitpunkten, die für mich eigentlich unerwartet waren, dass ich überhaupt so zu so einer Leistung fähig war. Wie der 11. Platz in Granskagora, der kam recht plötzlich. Da war ich auf einem Niveau, wo ich schon schnelle Fahrten habe zeigen können, aber die Konstanz auf jeden Fall gefehlt hat. Das hat sich mittlerweile meiner Meinung nach deutlich gebessert. Und es ist jetzt auch die erste Saison, wo ich komplett verletzungsfrei durchkommen bin, bis ganz am Anfang, letztes Jahr Vorbereitung, habe ich mir noch einen Knorpelschaden operieren lassen. Es waren immer wieder Kleinigkeiten, Gott sei Dank nichts Schlimmes und ich hoffe, dass auch nichts Schlimmes mehr kommt. Aber ja, ich habe was gezeigt und das fand ich selber so cool, dass es Richtung Top 10 geht, Top 15 geht und da ist nach wie vor der Plan, sich jetzt in die Top 30 reinzuarbeiten und dann noch weiter nach vorne. Es ist meiner Meinung nach im Skifahren sehr, sehr schwierig, herzukommen und sich direkt in die Top 15 reinzufahren. Das sind Einzelfälle. Passiert nichtsdestotrotz trotzdem. Wäre schön gewesen, wenn mir das auch passiert wäre, so im Endeffekt. Aber ich bin froh, dass der Weg so läuft, wie er gerade geht. Die Kurve zeigt nach oben und ich hoffe, es geht auch weiterhin nach oben und ich habe noch ein paar Jährchen, weil ja, es gibt deutlich Ältere, die immer noch dabei sind. Und solange es so gut geht oder so gut ging wie letzte Saison, bleibe ich auf jeden Fall noch dabei.
Ja, wenn man jetzt, wir hatten schon von Leuten, die aufgehört haben, wenn man jetzt, weiß ich nicht, jemanden nehmen, der auch aufgehört hat, Peter Phil, der jetzt mit 37 aufgehört, dann hast du ja noch 10 Jahre. Dann geht vielleicht auch im Riesenslalom nochmal was.
Im Idealfall. Ja, das ist dann die Frage. Also, wie ich gerade eben schon gesagt habe, in so einem späten Alter dann nochmal die Disziplin mit aufzubauen, ist, denke ich, das Schwierigste, was du machen kannst. Unmöglich ist es nicht. Aber da muss schon alles reinlaufen. Also da müsst's im Slalom jetzt.
Aufbauen heißt jetzt im Sinne von Routine und
ja, Training. Ja, auch von Platzierungen. Weil solange du im Slalom oder in einer Disziplin noch nicht so gefestigt bist, dass es mehr oder weniger in Anführungsstrichen egal wäre, zwei oder dreimal hintereinander auszuscheiden oder zu stürzen, ohne aus den Top 30 rauszufallen, weil das der sichere Spot ist in der Weltrangliste, dank den Weltcup-Punkten, dank dem System, das wir nicht weiter ausführen, weil es zu kompliziert ist. nur dann hast du auch die Zeit, nebenher noch eine zweite Disziplin zu trainieren. Weil du musst überlegen, schleppst halt jetzt bei einem Slalom-Trainingstag, mittlerweile schleppe ich da 5 bis 7 Paar Ski mit einem Gletscher hoch. Zwei Disziplinen an einem Tag zu trainieren ist mittlerweile nicht unmöglich, beziehungsweise es ist generell unmöglich, außer du hast den ganzen Tag Zeit zum Trainieren, was im Skifahren ja selten der Fall ist, dass nicht den ganzen Tag hart bleibt. Und ja, musst halt auch auf deine Trainingstage kommen, um gewisse Leistungen im Rennen abzuliefern, und die brauchst du dann in der zweiten Disziplin auch noch, und irgendwann gehen dir halt die Wintertage aus. Deswegen Fokus jetzt erstmal bei mir, in meinem Fall, auf den Slalom. Und wenn der so gut laufen sollte und so wenig Fehler aufkommen oder ja, die Platzierungen von alleine mehr oder weniger kommen, könnte ich es mir nochmal überlegen, im Riesenorgas zu geben.
Ja, was Karriere angeht, habe ich jetzt auch gerade kurz mal doch nochmal geschaut, wie alt er jetzt wirklich ist, der Manfred Melk. Er ist ja jetzt schon 38 und letzte Saison mit 37 er immer noch top Ergebnisse gefahren, also von dem
her. Ja, Lisa Ruh ist noch älter,
der ist 40. Hast ja nur 10 Jahre.
Lisa Ruh ist noch älter, der ist 40, ja. Auch noch dabei, auch noch Top 30 und auch noch Top 15 Ergebnisse. Also gut, der kommt ganz woanders her, der war, glaube ich, Slalomkugelgewinner und Weltmeister, wenn nicht sogar Olympiasieger, bin mir nicht ganz sicher. Aber der hat auch schon einiges geholt.
Ja.
Ich muss zum Thema Trainingstage noch eins sagen, das ist jetzt keine Frage, sondern eine Bitte, vielleicht kannst du das in die Szene tragen. Ihr Skifahrer müsst echt aufhören, in der Früh um 5:30 Instagram-Stories zu machen und immer Kanye West Good Morning drunter zu legen. Es macht einen wahnsinnig. 15 Mal diese, also es sind ja wunderschöne Bilder, aber man sieht jeden Tag, wenn man zu Skifahrern folgt, 15 Mal dieselbe Story auf Instagram.
Ja, ich sag mal, wer den Song mittlerweile noch nimmt, der ist eh out. der ist schon, ich weiß nicht, wann ist denn der rausgekommen? Wie alt ist denn der? 2013 oder sowas? 2014. Nee, muss halt was anderes nehmen. Muss ja mit der Zeit gehen. Aber Sonnenaufgänge hören auf jeden Fall nicht auf. Das kann ich dir versprechen. Solange das Gletschertraining stattfindet, hört es nicht auf, weil es einfach zu geil ist.
So ein bisschen neidisch wird man ja doch immer, ja. Wenn man es dann immer
ja, voll ja.
sieht. Besser als Skihalle
ist es. Das wollte ich auch gerade sagen.
Wann startet ihr, wenn ihr jetzt, ihr hattet erst Gletschertraining, wenn ich es richtig im Kopf habe?
Ja. Der letzte Lehrgang war in Saas-Fee, ja.
Wann startet ihr dann in der Früh?
Also letzten Lehrgang ging's, weil die dann auch sich anpassen an Sonnenaufgang beziehungsweise halt Sommer-Winterzeit das umstellen. Dann ist es eine halbe Stunde oder so eine Stunde später. Und ich meine, dass dann die Frühfahrt, die du dann extra nochmal kaufen musst, war um 5.50 Uhr. Und den Lehrgang davor war man aber, ich glaube, um kurz nach 5 an der Gondel mal sogar. 4:45, wenn mich nicht alles täuscht. Also so sehr früh, ja. Eine Stunde brauchst du hoch und bist dann meistens mit dem Sonnenuntergang, Aufgang natürlich, logischerweise, auf der Piste dann, genau.
Hat Corona jetzt eure Saisonvorbereitung bisher beeinflusst?
Ein wenig, ja. Wir haben ein bisschen später angefangen. Und zwar haben wir am Stösserjoch angefangen, was eigentlich recht normal ist für die Jahreszeit, weil das halt am schneebeständigsten ist. Konnten da eigentlich ganz normales Pensum fahren, auch wenn es am Anfang hieß irgendwie, ja, das Hotel, wo wir da sind, sei so ein bisschen Deutschland-exklusiv. Da haben sich mehr oder weniger alle Trainingsgruppen eingemischt aus dem deutschen Skiverband. Und mal sind auch die Kanadier da gestanden, die Schweizer. Das war ein bisschen seltsam, vor allem nach all dem,
was wir gehört haben. Kanadier sind rüberkommen.
Die durften in der Schweiz landen und über die Schweizer Seite ans Stösserjoch hoch. Ja. Und genauso waren sie dann, also in Saas-Fee wäre es mir nicht aufgefallen, weil in Saas-Fee war alles da. Amerikaner, Kanadier, Slowenen, Kroaten, wie immer, wie jedes Jahr. War halt einfach mehr los, weil niemand über See fliegen konnte. Deswegen, mei, in den Hotels in der Schweiz war sowieso dann keine Maskenpflicht. Es war nur in der Gondel Maskenpflicht. Das ging beim Skischleppen und so jetzt kein großer Stress. Und ansonsten, das hintenrum hätte ich jetzt nicht so mitgekriegt. In Belgien war es mal einmal ein bisschen das Problem, wo wir in der Skihalle waren, dass beim zweiten Belgien-Lehrgang dann die Schutzmaßnahmen erhöht worden sind. Dann hat man halt in mehreren Bereichen seine Maske tragen müssen. Aber es war jetzt nicht mühsam oder sonst irgendwas. Es war nur auffällig weniger los, was auch entspannt war. Und was das Geilste überhaupt war, kein Gedrängel mehr in der Früh an der Gondel. Ich lieb's. Ohne Scheiß. Es war so schlimm. Und durch die Corona-Maßnahmen ist es jetzt so, wie es immer hätte sein sollen. Jeder hält seine Abstände, keiner drängelt, keiner drückt. Ist mega entspannt. Die Gondeln wurden nicht so übertrieben vollgepresst. Ja, so wie es eigentlich sein sollte.
Genau. Wo war es davor am schlimmsten?
Mit den Gondeln? Standort? Ja. Definitiv Hintertux, Eingangsbereich. Zum Kotzen, kann man so sagen. Ganz viele Kinder, die sehr aggressives Anstehverhalten haben und keinen Respekt hatten. Saas-Fee war sonst auch immer schlimm und ich kann mich erinnern, Zermatt war jetzt zwar länger schon nicht mehr, aber da war der Eingangsbereich unten auch, durch das, dass der recht klein ist, immer mega eng. Und das Hauptproblem dabei ist, bei den Gletschertrainings hast du dann mindestens 3 oder 4 Paar Ski in der Hand. Die wiegen dementsprechend was, der große Skischuhrucksack, und wenn dann jemand zum Drücken anfängt, habe ich echt keinen Bock. Und das um 4.30 Uhr oder 5 Uhr in der Früh, ja, muss nicht sein. Genau.
Aber was mich jetzt auch interessiert, warum wart ihr in Belgien in der Skihalle? Wenn ihr auch hättet am Gletscher trainieren können?
Für Slalomfahrer macht es mittlerweile tatsächlich Sinn, ein gewisses Pensum in der Skihalle zu fahren. Da geht es eigentlich dann nur um Tore abliefern, Tore abliefern, Tore abliefern. Ähnlich wahrscheinlich wie bei euch, dass ihr ein paar Kilometer einfach macht, auch mal auf Schnee. Dann natürlich ein bisschen Techniktraining. Und der große Vorteil, was du in der Halle hast, ist, dass die Bedingungen von ersten bis zur letzten Fahrt immer gleich sind und das Tag ein, Tag aus. Dann machst du aber Gott sei Dank immer nur so kurze Sachen wie 2 bis 3 Tage. Das reicht dann auch mit 2 Einheiten pro Tag. Ich weiß nicht, wie viel macht ihr in Biathlon? Wie viel habt ihr da gemacht? Oder wie viel machst du in der Halle?
In der Halle? Ja, nur eine. Also wir sind eh nicht so die Skihallen-Fans. Okay. Aber ich glaube, also es macht niemand 2 Einheiten in der Skihalle am Tag. Aber weiß nicht, wie das bei anderen Sportarten und anderen Nationen so ist. Da gibt es sicher irgendwelche Verrückten, aber so, mir taugt es jetzt nicht so in der Skihalle, aber so als Abwechslung ist nicht schlecht. Aber du hast ja gesagt, du in der Skihalle fährst immer recht gut, oder? So ein Rennen in der Skihalle, das wäre mal was.
Gab es tatsächlich mal, bin ich aber noch kein Europacup gefahren zu dem Zeitpunkt.
Gibt's nicht.
Irgendwann mal gab es einen.
Gibt es nicht in Abu Dhabi irgendein Rennen in der Skihalle?
Ich weiß nicht, in Dubai gibt es die Skihalle, ich weiß nicht, ob es andere, aber Abu Dhabi wüsste ich jetzt nicht, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Sicher gibt's. Die holländischen Meisterschaften sind immer Indoor, falls mal Bock hast. Landgraf. Nee,
Fahr mal mit.
Ja. Nee, in der Halle tut mir tatsächlich leicht. Ich weiß nicht, bin generell sehr schnell im Flachen. In der Skihalle ist es einfach. Einfaches Gelände war jetzt noch nie das Problem. Die Probleme waren Übergänge und steil, wobei ich das hoffentlich mittlerweile im Griff habe.
Aber zum Thema Vorbereitung nochmal, euer Bundestrainer Christian Schweiger hat auch gemeint, so, er ist eigentlich zufrieden mit der Vorbereitung von der ganzen Lehrgangsgruppe 1A heißt die ja. Übersee ist halt weggefallen, also sprich die südliche Hemisphäre war es ja sonst immer irgendwo Neuseeland oder Argentinien, Chile oder so unterwegs, das war natürlich nicht. Mich würde aber trotzdem interessieren, gerade weil du meintest, ihr habt dann schon auch andere Nationen getroffen, wie es mit so Chancengleichheit aussieht, weil gerade dadurch, zum einen durch Standortvorteile, zum Beispiel die Schweizer, denen war wurscht, ob die Grenzen zu waren, die können bei sich trainieren. Oder die Schweden, die nach dem Weltcup-Abbruch durchgefahren sind, weil Schweden recht lax war, was die Maßnahmen anging. Merkt man da Unterschiede zwischen den Nationen oder hast du da was mitbekommen?
Schwierig, weil du kriegst es nur über die sozialen Netzwerke mit, logischerweise Instagram, Facebook, TikTok mittlerweile, wer das unbedingt braucht. Mei, du siehst halt, dass sie trainieren, dass sie Fahrten machen. Die Österreicher haben das ja auch gleich beworben, dass sie Sölden wieder exklusiv aufmachen konnten für ihre eigenen Athleten und so weiter. Wissen tun wir es erst, wenn es erste Rennen ist, wie viel es gebracht hat, wie viel es überhaupt bringt. Es gibt Trainer, die davon überzeugt sind, das Durchfahren ist das, was man machen muss. Dann gibt es welche, die sagen, nein, mindestens 3 oder 4 Monate Skipause komplett ist das, was einen weiterbringt. Und ja, das muss man dann aber auch nach den, sage ich mal, vergangenen Saisonen ein bisschen für sich selber raussuchen. Da hat man schon ein bisschen Mitspracherecht. Wann möchte ich anfangen? Wie lange möchte ich bleiben im ersten Lehrgang? Ich glaube jetzt nicht, dass sich irgendwer hier einen Mordsvorteil erschaffen konnte. Wenn, dann hatten ein, zwei Nationen einen Nachteil, weil sie halt überhaupt nicht die Chance hatten, in irgendein Gebiet zu kommen, wo es einen Gletscher gibt oder eine Skihalle, um anzufangen. Aber auch da hätte ich jetzt von niemandem gehört, der großartig entweder gegen die FIS schießt oder andere Athleten, dass er dermaßen einen Nachteil hätte. Wüsste ich nicht.
Wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Sommertraining sind, wie schaut denn so die Vorbereitung als Skifahrer aus? Ihr seid doch auch super viel im Kraftraum, oder?
Ja, das ist das, was die Ausdauersportler uns immer vorhalten, dass wir uns zu viel in 4 Wänden bewegen. Aber es ist eigentlich ja recht abwechslungsreich. Sportplatz, tatsächlich viel Kraftraum, logisch. Wir brauchen die Kraftausdauer, die Maximalkraft und die Schnellkraft. Aber nachmittags sind wir eigentlich auch meistens ausdauertechnisch unterwegs, auch wenn wir dabei weiter nicht so gut sind. Vor allem ich nicht. Ich bin eher Sprinter, gerade als Slalomfahrer, definitiv Schnellkraftsportler. Aber wir haben ganz normale eigentlich 6-Tage-Woche, A2 Einheiten, sonntags dann Pause oder regenerative Einheiten oder zu, je nachdem welcher Block ist. Die ersten Wochen kann man schon sagen, dass wir viel drin sind, weil ja der Schwerpunkt eigentlich immer Kraftaufbau ist. Genau.
Unser Sprint steht übrigens noch aus.
Wir haben ein Battle offen.
Ja. Tell me more.
Irgendwann haben wir so gesagt. Oder ich weiß nicht, wie wir drauf kommen sind, auf jeden Fall.
Ja, losgegangen
ist. Halten wir uns beide, glaube ich, ziemlich vor schnell.
Ich weiß noch, es ist losgegangen in der Kraftalp in Oberstdorf. Haben mir Spaß halber gemacht, wer über eine höhere Hürde springen kann. Oder 2 darauf folgende, ich weiß es nicht mehr.
Ja, irgendwie sowas.
Und das war ziemlich gleich. Und dann sind wir drauf gekommen, ja, wir könnten mal 100 Meter gegeneinander laufen. Ich weiß gar nicht, was war der Wetteinsatz? 2 Cashen?
Ich glaube, 1 oder 2 Cashen ja. Bier.
Genau. Steht noch aus. Richtig.
Und viel Ehre.
Ganz viel Ehre.
Ja, das ist jetzt auch schon länger her. Das haben wir natürlich noch nicht auf die Kette gebracht, das mal durchzuführen.
Sonst machen wir da das im Rahmen von diesem Podcast mal und ich nehme eine Kamera mit und wir machen einen kleinen Clip draus.
Ja, passt.
Was du vorhin schon angesprochen hast, weil ich gesagt habe, du hast vorhin selber schon ganz viele Sachen angesprochen, die diesen Frühling, diesen Sommer passiert sind, wo man ein, zwei nochmal aufgreifen will, bevor wir dann auf die kommende Saison auch noch kommen. Was natürlich auffällig war, du hast den Fritz Zopfer vorhin schon angesprochen, die Karriere enden, weil es haben für mein Verständnis jetzt als Außenstehender sehr viele Leute aufgehört, um es nochmal aufzulisten, ist beim DSV allein Viktoria Rebensburg, Christina Ackermann, Veronique Ronek, Fritz Zopfer, Dominik Steele, Benedikt Staubitzer und Klaus Brandner, 7 Leute. In einem Verband. Was macht es jetzt mit so einer Mannschaft? Du bist jetzt auch schon ein paar Jahre mehr oder weniger irgendwo immer mit dabei. Wie nimmst du das wahr, dass so viele auf einen Schlag aufhören?
Ja, also jetzt, wo du es aufzählt hast, klingt es brutal viel, aber ja, im Nachhinein so richtig im Kopf blieben ist mir eigentlich auf jeden Fall der Domi, weil das mein Zimmerkollege eigentlich hauptsächlich war und der natürlich aus dem Allgäu kommt. Angefangen, unsere Freundschaft hat eigentlich durch, dass sie Fanboy war, mehr oder weniger als kleiner Schüler und dann irgendwann mal tatsächlich zu ihm in die Mannschaft gekommen bin. Ich glaube, der Domi hat sich das gut überlegt, auch weil er dann mit dem Felix so angefangen hat und groß und gut geworden ist auch. Bei den anderen, ich sag mal so, beim Klausi war es sehr schwere Verletzung der Grund, bei der Veronika Ronig auch. Und die anderen haben viel erreicht, Felix und Vicky und auch Tina, sehr gute Ergebnisse. Ich kann jetzt das aus unserer Sicht, aus dem Technikteam, kann ich sagen, es bringt auch Vorteile, dass, sage ich mal, das ist jetzt natürlich blöd zu sagen, die Älteren, dass die aufgehört haben. Ich bin selber mittlerweile jetzt der Ältere durch das. Aber es sind so ein paar andere Strukturen, die jetzt die Jüngeren dann mit ins Team reinbringen. Und das ist, finde ich, eine coole Sache. So schade es natürlich auch ist, dass die jetzt aufgehört haben, weil es zum einen natürlich sehr, sehr gute Athleten sind oder waren jetzt in dem Fall. Und sie natürlich auch die Leistungsträger vom Verband waren. Deswegen wird es für uns dann auch schwieriger, beziehungsweise der Fokus eventuell auch ein bisschen ein anderer.
Ja, ich denke jetzt mal, so jemand wie der Fritz oder der Felix auch schon davor, die zwei, die haben ja die Technikdisziplinen eigentlich immer noch, haben sie nur rausgerissen, sage ich jetzt mal. Denn die hinterlassen da jetzt schon ein enormes Loch. Man hat letztes Jahr schon ein bisschen im Slalom natürlich gemerkt, aber auch im Riesenslalom und ja, da ist dann auch der mediale Fokus dann auch irgendwie der Linus Strasser wird dann letztes Jahr, der muss dann immer herhalten für die Fernsehsender und den haben sie sich dann rausgepickt, auch wenn er echt eine, glaube ich, für ihn echt eine richtig gute Saison gefahren ist. Aber es ist, hinterlässt halt schon ein ziemlich heftiges Loch, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also, ich finde, die Jungs im Deutschen Skiverband, die machen das ganz gut, dass das nicht so an uns Athleten rankommt. Aber ich merke natürlich auch selber, wenn die Ergebnisse ausbleiben, was das medial dann macht, was dann, sage ich mal, medial umgeht, dass mehr oder weniger der deutsche Skisport vielleicht keine Hoffnung mehr hat in den technischen Disziplinen, was das jetzt angeht. Und ja, da sind wir gefordert. Das ist ein ganz anderer Druck dann. Kann positiv sowie negativ sein, logischerweise. Mich pusht das enorm. Weil ich sehe es als Chance, da jetzt dann noch einen drauflegen zu können und weiter nach oben zu kommen.
Wie, da nimmst du schon ein bisschen was vorweg. Weil eins ist ja wohl relativ klar, dass der mediale Fokus und da wird ja, das ist ja genau die Lücke, die wir hier in diesem Podcast auch so ein bisschen füllen wollen. Der mediale Fokus heißt, Skifahren. Und dann geht es darum, okay, wer ist wo erfolgreich? Dann ist jetzt wurscht, ob Technik oder Speed oder so. Aber dementsprechend wird nächste Saison wahrscheinlich der mediale Fokus in Deutschland ganz stark auf dem Speed-Team liegen, weil die jetzt mal auf den ersten Blick verhältnismäßig ganz anders aufgestellt
sind. Also klar, durch die Ergebnisse, was die schon geliefert haben, jetzt auch während oder wo der Felix dann schon aufgehört gehabt hat, der, sage ich mal, auf jeden Fall das Hauptaugenmerk war, was die Medien betroffen hat. Hat dann der Thomas nachgeliefert oder Beppi mit ihren jeweiligen Kidspiel-Siegen. Der Thomas dann noch mit weiteren Podien. Der Andi mit saugeilen Ergebnissen in den Top 10, Top 15 oder sogar Top 5, Top 8. Ganz genau weiß ich es nicht, habe ich es nicht im Kopf. Und immer mal wieder jemand anders, der aufblitzt, wie der Schmied Manu oder der Schweiger Domi. Zuletzt dann auch der Brandner. Columbus, der kleine Bruder vom Klausi. Christoph heißt er. Ich kenne eigentlich nur einen Spitznamen. Nicht, dass hier jemand irgendwie denkt, der heißt wirklich Columbus.
Warum Columbus? Weil Christoph?
Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es wegen dem ist, aber ich kenne eigentlich nur unter Columbus, ja.
Aber wie viel hängt hier übers Jahr überhaupt mit den Jungs rum? Mit den Speed-Jungs?
Oh, selten bis gar nicht. Also, bei mir ist es jetzt der Vorteil durch das, dass der Manu und der Andi im Allgäu wohnen, dass ich die natürlich im Kraftraum sehe, teilweise mit ihnen sogar Einheiten mache, was dann ganz cool ist. In der Vorbereitung eigentlich überhaupt nicht, weil die dann gleich mal Übersee fliegen, Chile, mir in der Regel Argentinien oder Neuseeland. Und dann trifft man die vielleicht nur einmal in Saas-Fee oder Zermatt. Dann muss es aber auch so laufen, dass die natürlich zum gleichen Trainingscamp oder im gleichen Zeitraum überhaupt da sind. Dieses Jahr, muss ich sagen, war es sehr cool, war das zweimal gekoppelt, dass wir zum gleichen Zeitpunkt da waren, zweimal sogar im gleichen Hotel. Einmal Stelvio oben und einmal in Saas-Fee. Und das fand ich richtig cool, weil gerade jetzt zum Beispiel Thomas war in Schülerjugendzeiten eigentlich mein Zimmerkollege. Der war ursprünglich eigentlich auch mal Slalom-Spezialist. Und lauter so alte Geschichten und witzige Stories kannst du natürlich dann erzählen und ja, miteinander so ein richtiges Teamgefüge haben und das disziplinenübergreifend, was sonst durchs ganze Jahr wirklich strikt getrennt ist durch den Wettkampfkalender. Da sieht man sich einmal in Wengen, wenn die abreisen und mir anreisen. Und dann in Kitzbühel, wenn die Vorbereitungswoche haben, die Trainingswoche und mir vor Ort dann schon sind und in anderen Orten trainieren, wie Kirchberg oder sonstiges, was es da noch gibt. Das finde ich immer eine coole Sache, weil du einen anderen Einblick kriegst und ja, die Jungs alle schwer in Ordnung sind. Mit den meisten bin ich sehr, sehr gut befreundet und du kannst mit allen was machen. Das ist dann, das taugt, würde ich sagen.
Was sind denn so richtig witzige Geschichten, weil du es gerade schon angesprochen hast?
Viele natürlich aus der Bundeswehrzeit.
Darf er nicht sagen.
Ich meine, die Lehrgänge, was man da zusammen gemacht hat. Oder wenn man abends einmal fortgeht, wenn man mal darf. Gerade im Sommer passiert es dann doch schon mal. Und ja, die viele witzige Geschichten sind zum Beispiel, ohne da jetzt jemanden reinreiten zu können, ja. Die Jungs erinnern sich bestimmt, also Thomas und Manu erinnern sich bestimmt, wo war das? Quebec, Juniorenweltmeisterschaft. Haben wir mal das Auto vom Schülercheftrainer, man kann sagen, entführt. Alles Weitere überlasse ich eurer Fantasie, was dann passiert ist, aber es ist alles gut gegangen, keiner verletzt, deswegen eine witzige Geschichte dann am Ende. Genau.
Okay, vielleicht haben wir den einen oder anderen aus dem Speedteam auch mal noch hier, dann können wir das vielleicht abgleichen. Vielleicht.
Ob die dann mehr erzählen, ich warne sie mal vor.
Besser nicht, vielleicht erzählen sie da genau dann mehr. Kommen wir mal, vielleicht entwickelt sich heute auch noch die eine oder andere witzige Geschichte, gehe mal ganz stark von aus, aber kommen wir mal zur kommenden Saison. Soll ja eine Alpin-Vorschau werden. Heute, man muss sagen, wir zeichnen am Donnerstag auf, den 8.10., und heute hat die FIS bekannt gegeben, dass der Saisonstart in Sölden wie geplant stattfinden kann, am 17. und am 18. Und kommen wir darauf mal. Das Allgäu legt vor, 2 von 3 deutschen Startplätzen sind schon besetzt mit Stefan Luiz und Alex Schmid. Was sagst du, wer kriegt den dritten?
Ja, schwierig. Schwierig, weil aktuell, glaube ich, 4 Jungs in Frage kommen, die gut drauf sind und auch schon im Europacup abgeliefert haben. Sölden dazu ist extrem speziell, nicht nur weil das Rennen so früh kommt, sondern weil der Hang auch so speziell ist oder so schwer ist, kann man sagen. Früher war er mal noch schwerer, der wird auch immer flacher, Gott sei Dank, kann man sagen. Das, glaube ich, erleichtert einigen was. Aber es ist schwierig da jetzt zu sagen. Graz-Fabi, das ist ein ganz junger Garmischer, der nachdrückt mit dem Norris-Freddy, die beide, sage ich mal, steil auf jeden Fall mögen. Der Meißen-Basti, unser 2-Meter-Mann, der Koloss, der könnte da auch ordentlich einen runterdrücken, aber dann der Rauchfuß-Juli, der technisch ja extrem gut auf dem Ski steht.
Nochmal ein Allgäuer.
Hätte
nochmal ein Allgäuer.
Das wäre natürlich das Coolste. Ah, ich wünsche es allen. Grundsätzlich muss ich sagen, Sölden als generell erstes Weltcup-Rennen sicher extrem schwer. Das wäre, glaube ich, nur für einen Freddy wäre es das erste. Die anderen sind alle schon mal gestartet. Aber es ja, ist eine Glückssache. Ich glaube, die Quoten für Sölden oder für die Leute, die sich außerhalb den Top 30 für Sölden qualifiziert haben, die kann ich an 2 Händen abzählen. Also das ist immer ganz extreme Geschichte.
Gehen wir mal ein. Most likely. Sag uns mal so.
Der sich außerhalb den Top 30 qualifiziert hat.
Na, jetzt, was du sagst, wer den Platz kriegen könnte.
Juli aktuell. Auch wo ist Julian?
Na, das ist doch schon mal was. Ja. Was sagst du generell dazu? Also wie geht's dir damit? Weil diese Debatte wird ja immer wieder geführt. Das Fass müssen wir jetzt an der Stelle nicht zu groß aufmachen. Aber wie geht's dir denn damit mit, okay, die Weltcup-Saison geht Mitte Oktober los? Einfach vor dem, also wir müssen jetzt das Klimaschutzthema nicht zu groß aufmachen, aber trotzdem würde es mich interessieren, weil es ja schon auch immer extreme Bilder sind. Also letztes Jahr zum Beispiel, das sah einfach komplett aus wie auf dem Marsfeld, dieser erste Weltcup.
Ja, das ist, denke ich mal, der Tradition verschuldet. Es ist natürlich, jedes Jahr wird es extremer, schaut noch perverser aus, sage ich mal, außer es schneit jetzt wirklich, wie wir es jetzt hatten. Dann schaut es wieder jetzt gerade in Sölden gut aus. Aber du meinst jetzt, ob es sein muss, dass man im Oktober startet, oder würdest du sagen, lieber später starten? Oder was meintest du jetzt genau dazu?
Also ich ganz persönlich würde sagen, wenn ich das sagen darf an der Stelle, später starten. Aber was dein Standpunkt dazu ist?
Später starten.
Später starten.
Ja. Aber ich muss sagen, ich finde es auch super komisch. Sölden geht ja meistens Mitte Oktober los und dann ist ja eigentlich ziemlich oft 3 bis 4 Wochen erstmal wieder gar nichts.
Ganz genau.
Warum macht man das denn nicht später dann?
Ich weiß nicht, vielleicht hilft es dem Hype, Sölden so groß zu sein. Vielleicht wollen sie es deshalb so strikt beibehalten. Grundsätzlich, ja, es ist einfach komisch, zu dem Zeitpunkt dann schon Rennen zu fahren, wenn du eigentlich aktuell noch komplett in der Vorbereitung bist und dich vielleicht noch gar nicht bereit fühlst etc. Ist für mich ein Vorteil, dass der Slalom ein bisschen später losgeht. Dieses Jahr ist es mir dann aber zu spät, weil wir haben, glaube ich, das erste am 21. Dezember in Bormio. Das ist schon verdammt spät. Da war Levi eigentlich immer zu einem ganz guten Zeitpunkt in der, glaube ich, letzten Novemberwoche hat das angefangen. Wobei, ja, ich weiß nicht, wie findest du es? Erster Weltcup fühlt sich immer ein bisschen strange an.
Ja, es ist immer komisch, aber ich sage jetzt mal, bei uns ist Ende November, das letzte Novemberwochenende ist immer, ja, da geht's dann schon. Bei uns freut man sich dann schon, wenn es losgeht, aber ich finde, bei euch ist, oder halt beim Ski Alpin ist ja eh, dass dann so eine Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Weltcup, also Sölden, ist dann immer wie so, Loch. Als würde es gar nicht da richtig dazugehören, wie du schon gesagt hast, da einfach eigentlich vorher einfach aus dem Training raus, oder da ist man halt noch gar nicht so bereit dazu als Außenstehender, der jetzt nicht so deep into Ski Alpin ist, der erwartet es noch gar nicht. Und dann sind die Rennen und dann ist erstmal ein Monat Pause fast.
Ja, es ist von der Aufteilung generell, die Athleten sind eigentlich nie damit zufrieden. Die Athletensprecher beschweren sich eigentlich auch jährlich. Man kann der FIS, glaube ich, da vieles vorwerfen, was den Weltcup-Kalender angeht. Warum muss Sölden zu früh sein? Warum sind im Januar 5 Slalom-Weltcups Schlag auf Schlag? Bist da mal eine Woche krank verpasst, gefühlt alles? Oder wenn du ja irgendeine Kleinigkeit hättest, wo du verletzt bist, fehlen dir auf einmal 3 oder 4 Slalom-Rennen, dann kannst du die Saison eh schon wieder wegschmeißen. Dann, warum sind so wenig Riesenslalom und. Andererseits muss ich aus der Seite von der FIS sagen, organisiert es erstmal so, dass dann auch die ganzen Europacup-Fahrer immer die Chance haben, Weltcup zu fahren. Gleich die Termine ab, da kommen dann schon einige Rennen zusammen immer in der Saison. Nein, ich weiß gar nicht, wenn du jetzt nur Weltcup fährst, oder sagen wir mal, du bist nur Spezialist jetzt im Slalom, dann ist es überschaubar, die Anzahl der Rennen, die du fährst im Weltcup, sind glaube ich 8 oder 9 Slalom-Weltcups. Korrigier mich, ich weiß es jetzt nicht. Ganz peinlich.
Ihr müsst jetzt diese Sorge gerade mal, pass auf, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann hinten raus Kranjska-Gora noch 10.
Und dann Weltcup-Finale.
In Chamonix 2 sind und dann Weltcup-Finale. Ja, stimmt, ja. Also 11.
Und WM. Oder hast du WM schon dabei? Und WM.
Okay. WM hat jetzt noch nicht dabei, nein.
Ja, dann sitzt dieses Jahr, glaube ich, weniger Riesenslalom. Keine Ahnung. Dann versuchen sie noch, den Parallel mit einzuführen. Das von der
Terminierung. Auch mal so ein Thema, wo man drüber sprechen kann, alleine.
Ja, was magst du fragen zum Parallel? Slalom oder Riesenslalom?
Riesenslalom. Beziehungsweise generell die Parallel-Events, da gab es ja jetzt auch wieder große Debatten. Auch
Felix Neureuther hat das ja super scharf kritisiert. der meinte ja, es geht ja eigentlich nur so um Pushen, Pushen, Pushen und ein, zwei Übergänge. Wir sind doch keine Snowboarder, hat er gesagt. Wie siehst du das Ganze denn mit den Parallel-Riesenslaloms?
Ja, zur einen Seite finde ich es ein saugeiles Event, weil wenn du es selber machst, ist der Kampf Mann gegen Mann auf Augenhöhe extrem lässig und mega spannend, gerade vom Adrenalin- und Spaßfaktor her. Im Riesenslalom finde ich es ein bisschen bedenklich, weil die immer noch mehr Show haben wollen von der FIS- und Veranstaltungsseite. Deshalb, ja, wahrscheinlich auch schon einige Verletzungen im Riesenslalom passiert. Im Slalom gefällt mir eher der Trend nicht zu dieser Crossblock-Kacke, kann ich mal ganz ehrlich so sagen.
Das schaut übertrieben komisch aus.
Es ist ein absoluter Rückschritt, weil das, ja, wenn man mal zurückdenkt, die Slalom-Technik hat sich aus dem Crossblock entwickelt zum Single-Pole-Kippen und ja, da haben ganz klar große Athleten definitiv einen Vorteil, weil sie halt über die doofe Torflagge drüber schauen können und ja, schwierig, aber grundsätzlich finde ich den Trend, in den es geht, bedenklich auf jeden Fall, da bin ich auf Felix seiner Seite. Ganz klar.
Ja, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, okay, so wie du, cooles Event, Adrenalin, One-on-One-Kampf, geil, aber kann man das nicht ausklammern? Also aus der Weltcup-Wertung rausnehmen, da beschweren sich ja dann vor allem dann Speedfahrer, weil die sind ja logischerweise komplett außen vor. Und die sagen dann wieder, ja gut, wir haben einfach weniger Events, die Technikfahrer haben einen Vorteil. Darüber kann man auch nochmal sprechen. Was mich aber interessiert ist bei der ganzen Geschichte zum Thema Leute beschweren sich und du meinst, Athletensprecher beschweren das und der Kalender passt den Athleten nicht. Wie stark seid ihr denn überhaupt vertreten? Also wie stark ist eure Stimme? Komme ich drauf, weil in anderen Sportarten hat man es jetzt auch gerade über diesen Sommer sehr stark mitbekommen, dass Athleten aufstehen und was zu sagen haben und diese Stimme aber auch wirklich wichtig ist, gerade im Basketball in den USA vor der Rassismusdebatte, dass da diese Spielergewerkschaft wirklich einen Einfluss hat. Wie ist es bei euch?
Also gefühlt bringt es gar nichts, würde ich mal sagen. Mehr wissen würde der Sandani, der ist bei uns Athletensprecher teamintern, der dann auch auf dementsprechende Meetings geht. Ich weiß jetzt aktuell, glaube ich, ist der Christoffersen und Jül Daniel mit drin. Die haben dann so Entscheidungen in der Hand, wie wir es hatten in Val d'Isère, dass es eben zu windig war, überhaupt ein faires Rennen durchzuführen. Da haben dann die Athleten auch für uns alle beschlossen, ja, wir wollen nicht, dass es startet. Wie das jetzt bei so Disziplinen und Wertungen ist, gefühlt kommt da gar nichts bei raus. Also ganz schwieriges Thema. Lehne ich mir jetzt aber auch weit aus dem Fenster, weil ich keine Ahnung davon habe, weil ich noch nie irgendwie die Möglichkeit hatte, überhaupt gefühlt eine Stimme abzugeben, die irgendwie was hätte bewirken können.
Ja, aber das sagt ja auch schon mal was aus, wenn du da gar nicht so, wenn du das als aktiver Athlet gar nichts mitbekommst.
Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich erst einmal in die Top 30 drin war und noch nicht so wirklich auf der Bildfläche erschienen bin, aber sage ich mal auf der FIS-Ebene. Was aber, ja, mein, es sind so Kleinigkeiten, die mir mal der Vicky und der Manu dann eben gesteckt hat. Die haben das dann logischerweise anbracht, aber geändert hat sie dann mehr oder weniger nichts. Da müssten dann ganz große kommen und einen richtigen Wirbel machen, wie zum Beispiel der Pintero das ab und zu macht, dann wirklich mal ein Posting raushaut, die FIS öffentlich kritisiert, dass es medial, und so scheint es leider nur zu gehen, mit medialem Hype, Aufwand, wie auch immer, da dann gegen die FIS zu schießen, weil die schon gefühlt unkulant ist, was das betrifft.
Aber ist schon auch traurig, dass das nur so geht, wenn man mal einen großen Post raushaut oder sowas.
Ja, definitiv. Finde ich auch. Ich weiß nicht, wie ist es im nordischen Bereich? Habt ihr da?
Ja, es ist eigentlich ziemlich ähnlich. Also bei uns ist halt der Frenzel im DSV quasi Athletensprecher und der Ilka Herola bei der FIS jetzt. Aber also gefühlt kann die gar nichts bewirken. Aber vielleicht, selbst wenn sie was bewirken könnten, irgendwie, also...
Irgendwie hat immer was dagegen.
Ja, und die Athleten bei uns im Weltcup, da denkt eh niemand dran, dass man, wenn man da jetzt auf den zukommt, dass das dann was bewirkt oder dass man die FIS in irgendwas irgendwie beeinflussen kann. Aber Ja, ich glaube, das hängt halt immer alles mit dem Geld zusammen und die TV-Rechte oder die Fernsehzeiten, die bestimmen das Geld und deswegen ist da halt die größte Macht. Deswegen haben wir halt auch oft mal einen Spring ganz in der Früh oder einen Lauf ganz spät abends oder zu ganz ungewöhnlichen Zeiten. Aber wenn halt da Live-TV-Time da ist, dann wird das halt da hingelegt und da kann man auch darf man sich auch nicht beschweren.
Also könnte man jetzt schon sagen, okay, es gäbe schon genügend Anliegen bei euch beiden jetzt in unterschiedlichen Sportarten, wo man sagt, man würde sich das vielleicht wünschen, dass man da stärkere Teilhabe haben kann, aber es ist gar nicht so ein Thema, weil man in diesem System quasi eh schon so drin hängt und halt sein ja auch irgendwo wahrscheinlich irgendwo auch selber schauen muss, wo man bleibt, oder?
Ja, also tendenziell würde ich sagen, ja, würde ich mir schon wünschen, aber es wirft sicherlich dann auch wieder mehr Probleme auf, weil ab und zu auch die Speedfahrer, wie du gerade eben schon gesagt hast, ein bisschen gegen die Techniker dann sticheln, weil die mehr Bewerbe haben, dann noch die Parallel-Events dazukommen etc. Andersrum ist es dann vielleicht irgendeine Diskussion mit, ja, aber die Speedfahrer bekommen dann, was weiß ich, vielleicht bei den Events mehr Kohle, weil das eben der spektakulärere Sport ist, die Abfahrt in Kitzbühel als der Slalom. Zum Beispiel solche Sachen, ich weiß es nicht, du würdest immer auf jeder Seite das Problem finden. Zuletzt hatten wir auch die große Diskussion mit der Kombination bei uns. Machst du Super-G und Slalom, machst du Abfahrt und Slalom, wie machst du die Startreihenfolge und lauter so
Gedöns? Die hat sich ja geändert jetzt, oder?
Die haben es geändert, aber frag mich nicht, ich fahr's nicht. Enthalte mich. Nee, ich glaube, die hatten jetzt zwei Bewerbe und haben da sogar eine Kugel gemacht. Genauso wie bei Parallel haben sie auch eine Kugel gemacht, obwohl es in den FIS-Regeln steht, dass
drei Rennen
sein müssen, dass es eine Kugel gibt. Es gab dann trotzdem bei zwei Rennen eine Kugel und lauter so Sachen. Also wie gesagt, da finde ich intern genügend Leute, die gegeneinander schießen. Deswegen ist es auch schwierig, aber es wäre schön, wenn die Athleten dann mehr Stimme hätten bei Themen, die alle betreffen. Ja.
Auf jeden Fall verständlich. Kommen wir mal zurück zu dem, was ihr offensichtlich nicht ändern könnt, dem Rennkalender und dem Kalender für die anstehende Saison. Wie zufrieden bist du denn damit?
Ja, es geht, würde ich mal sagen. Also jetzt wurde mit...
Was stört dich?
Der späte Rennstart stört mich. Dass Levi gestrichen wurde, stört mich. Nicht, weil ich es besonders gern mag, sondern weil es so, ja, mittlerweile durch die 3-4 Jahre, was ich jetzt im Weltcup dabei bin, einfach der Saisonstart ist, so wie er sein soll. Da gehört die Vorbereitung mit dazu, die Reise darunter, das Ganze drumherum. Dazu kommt Bormio. War zwar mein erstes Weltcup-Rennen, das war damals irgendein Ersatzslalom, ich weiß gar nicht mehr für welches Land, ich glaube für Zagreb, weil da zu wenig Schnee war oder schlechtes Wetter wurde da ersetzt. Sicher eine coole Sache für mich, aber wir werden da, glaube ich, bloß bei den Speedfahrern dran gehängt. Deswegen ja, finde ich es auch nicht so bärig, würde ich sagen. Und dann mit dem Januar, das wird wieder mega stressig. Es sind einfach so viele Rennen in kurzer Zeit. Dazu noch parallel eventuell den Europacup fahren. Eine zweite Disziplin dazu aufzubauen, undenkbar für mich. Wenn wir das ja vorhin vom Riesenslalom hatten. Also schon mal im Januar werde ich definitiv keinen Tag Riesen fahren. Das kann ich vergessen. Da ist Slalom-Training, Weiterreise, Rennen. Training, Rennen, Weiterreise.
Es wird dann auch erstmal interessant, wie das dann geht, wenn man von Weltcup zu Europacup switcht.
Ja.
Wie ist dann mit den Tests und
Regeln, ja, da gibt es eigentlich noch gar nichts.
Ob das dann alles so stattfindet.
Deswegen, das ist das größte Problem, glaube ich, die Unwissenheit. Was machst du jetzt wirklich oder wie schaut es dann vor Ort aus? Gibt es überhaupt Regeln bei FIS-Rennen in der niedrigsten Kategorie, wenn man das sagen will? Wie wird es im Europacup gehandhabt und? Also es sind viele Faktoren, die mich stören, aber am meisten stört mich schon der vollgepackte Slalom-Januar, wenn man so will. So ein geiler Hype, das für Zuschauer sein mag, für einen Athleten ist halt einfach purer Stress. Und was wäre, wenn irgendwie ein Testergebnis mal positiv ist, bist dann für 2 Wochen raus, hast aber keine Symptome.
Ja, dann ist halt alles im Arsch.
Und quasi. Ja, dann kannst du, also wie gesagt, wenn es im Januar passiert, kannst die Ski direkt an den Nagel hängen, das ist halt leider so.
Ja, wenn es bei uns einem bei der WM-Vorbereitung passiert, dann kann die ganze Mannschaft die WM an den Nagel hängen, das wäre auch nicht so witzig. Ja. Also da ist es.
Das ist bei dir die Fallhöhe groß diesen Winter.
Ein sehr, 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 sehr schwieriges Thema und es wird so oder so komisch werden dieses Jahr, aber ich glaube. Was ich nur fragen wollte mit Levi, das ist ja, also ich habe das jetzt nur so am Rande mitbekommen, aber die Damen sind jetzt vor Ort und die Herren jetzt nicht. Ja. Aber aus was für einem Grund? Weil, also ich sage jetzt mal Corona in Levi, da sind jetzt, ja, also in der Vergangenheit, also ich kann es nur aus Kusum, das ist ja quasi um die Ecke da. Das sind ja null Zuschauer, das ist irgendwo in der Pampa in Finnland ganz nördlich vom Polarkreis, also da ist wirklich tote Hose da.
Da ist tote Hose, ja. Ja, ganz genau weiß ich es nicht, ob das jetzt mit den Corona-Vorschriften von Finnland direkt zu tun hat. Ich weiß bloß, dass der Weltcuport Levi sich das nicht leisten kann, an dem einen Wochenende die Damen starten zu lassen und am nächsten die Herren. Dafür ist es zu teuer. Plus, es geht, glaube ich, mit der TV-Übertragungszeit nicht, weil halt was anderes dann Priorität hat, sondern das ist gebucht für die 2 Tage. Und in dem Fall hat man dann entschieden, dass jetzt da 2 Tage die Damen bleiben. Plus, es wäre irgendwie nicht gegangen eben mit den Hotels, der Überschneidung von Damen- und Herren-Weltcup. Das wollen sie dann auch noch irgendwie trennen, was grundsätzlich schon getrennt ist, also bei Sölden, Levi und Weltcup-Finale plus WM Olympia. Dass sich die zwei Geschlechter einfach nicht treffen, um falls, keine Ahnung, ein Corona-Fall im Damen-Weltcup-Zirkel passiert, dass da nichts auf den Herren überschwappt. Genauso wollen sie Technik und Speed trennen, was eigentlich überhaupt nicht funktioniert, weil viele Techniker Speed fahren und viele Speedfahrer dann auch Parallel-Events und Riesenslalom noch. Also wie gesagt, das ist alles nicht wirklich durchgedacht.
Das hat ja zum Gesamtweltcup-Sieger geführt, dass das ganz wieder mehr in Mode kommt.
Richtig.
Aber da ist vieles nicht so ganz verständlich. Zum Beispiel auch, dass man die Nordamerika-Standorte komplett gecancelt hat. Und dann ist mir heute auch zum ersten Mal bewusst aufgefallen, hinten im Kalender der Damen, die fliegen ja nach China.
Cool, oder? Ja.
Das ist, also ich verstehe es überhaupt nicht.
Dass die Damen dahin fliegen, aber die Herren nicht.
Ja, das sind, wie gesagt, viele Entscheidungen, die sehr seltsam sind. Und dazu kam weder von der FIS noch vom Deutschen Skiverband jetzt bisher eine Pressemitteilung oder sonstiges, sonst würden sie alle wissen, warum das so gemacht wird und was der Sinn dahinter ist. Bisher wissen wir Athleten nur, dass es voraussichtlich so nach dem Plan abläuft, der jetzt rauskommen ist. Und mehr wissen wir selber noch nicht. Ja.
Aber
das ist sicher komisch.
Sebi, was mich jetzt auch interessieren würde, du hast gesagt, du fährst natürlich Weltcup, Europacup-Rennen, FIS-Rennen. Wie schaut denn deine Saisonplanung so aus?
Ja, jetzt Fokus auf jeden Fall auf die Slalom-Weltcups. Beiläufig den Europacup zu halten. Erst einmal, weil ich da Führender bin, dann möchte ich unter den Top 15 bleiben. Als Backup logischerweise. Plus Renntraining, weil das einfach ein geiles Renntraining ist. Die machen auch gute Pisten. Es sind schwierige Pisten mittlerweile dabei. Plus es starten nach wie vor viele Weltcup-Fahrer im Europacup. Also es ist ein cooler Vergleich. Da dazu in der Vorbereitung jetzt noch den Riesenslalom so mitlaufen lassen, der wird dann Thema wieder ein bisschen im Februar, März dann eben auf FIS-Ebene erstmal. Und ja, Fokus sind die Weltcup-Slaloms, die gut oder sehr gut zu bestehen, den Europacup nebenher laufen zu lassen und am Ende von der Saison eventuell nur im Riesenslalom ein bisschen Gas geben zu können. Und dann werde ich sowas bei 30 bis 35 Rennen insgesamt rauskommen plus knapp 130, 140 Skitage, schätze ich mal. So war es mal bisher. Ja.
Aber daran anschließend noch zum Europacup. Wie spontan kannst du das? Das habe ich mir schon lange gefragt. Wie spontan kannst du jetzt beschließen, okay, ich fahre hier noch ein FIS-Rennen, hier noch ein Europacup? Oder wie sieht es in der Planung aus? Oder steht es auch jetzt schon alles vorher, okay, Europacup hier, da mal noch, weiß ich nicht, FIS-Rennen am Oberjoch hier zwischen reingeschoben?
Ja.
Oder passiert es dann doch spontan?
Ja, wie gesagt, die FIS schreibt den Kalender raus. Das passiert dann eben nicht nur für den Weltcup-Kalender, sondern auch für den Europacup-Kalender und den FIS-Kalender. Da überprüfen dann mehr oder weniger die Trainer, du kannst als Athlet ganz normal über die FIS-Seite zugreifen, was denn so in einem gewissen Zeitraum in Frage kommt oder ob es sich überhaupt ausgeht, das zu machen. Da erinnere ich mich, letztes Jahr bin ich von Madonna nach Frankreich gefahren, glaube ich, 9 Stunden. Bin da also erst einen Weltcup gefahren in Madonna, dann ein Nachtrennen, nächsten Tag 9 Stunden nach Frankreich, dort 2 Slaloms Europacup und dann wieder 10 oder 11 Stunden bis nach Wengen, um da wieder in den Slalom-Weltcup zu fahren. Deswegen, ausgehend tut sich fast alles, aber ob es dir dann der Wert ist, das dann zu machen, ist die andere Frage. Es gibt ein paar Termine, die überschneiden sich. Ich bin letztes Jahr in Zagreb nicht gefahren, weil ich dafür einen Europacup gefahren bin. Das war eine taktische Entscheidung, die sich Gott sei Dank ausgezahlt hat. Und ja, so legst du es dann mit deinem Trainerteam eigentlich fest, was überhaupt in Frage kommt zu machen oder nicht. Oder du sagst dann selber, hey, wisst ihr was, ich brauche noch ein bisschen Sicherheit im steilen Gelände, lass mal noch ein FIS-Rennen suchen, das in der Woche stattfindet und irgendwie an einem geilen Hang ist, was steiler ist. Dann hast du einfach ein gutes Renntraining. Und spontan geht's, glaube ich, bis immer am Vorabend die Meldung, dass die Sitzung und je nachdem, welcher Trainer dafür beauftragt ist, die Leute zu melden, kannst du das bis abends um, boah, nagel mich nicht fest, 6 bis 8, kannst du dich noch melden lassen.
Okay. Und die Infrastruktur.
Weltcup früher, glaube ich.
Und die Infrastruktur wird dir dementsprechend als Kaderathlet einfach gestellt, auch wenn du sagst, okay, ich fahre jetzt 10 Stunden dahin, fahre da ein Rennen, 10 Stunden da wieder zurück. Oder ist es dann, geht es dann mehr in Richtung Eigenverantwortung, weil der Verband sagt, okay, du hast dein Programm, alles, was darüber hinausgeht, ist dein Business irgendwo?
Das Gott sei Dank nicht. Also es kommt schon auch vor, wenn du jetzt das eine FIS-Rennen in Buxtehude unbedingt fahren willst, dann musst du halt selber anreisen. Aber soweit ist es dann eigentlich mit dem Trainer abgesprochen und dann sagt er, hey, hör zu, das sind jetzt 2, 3 andere Athleten auch noch, entweder du gehst dann mit einem anderen Team mit, gliederst dich da ein, was überhaupt kein Problem ist, und oder der Trainer fährt mit dir mit und dann bist du eigentlich versorgt, ja, was das angeht. Aber ansonsten musst du halt mal privat fahren, ist jetzt auch nicht die Welt.
Aber wie stark unterscheidet sich jetzt das Niveau im Europacup zu dem im Weltcup?
Ja, in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr so, weil du kannst schon sagen, die Top 15 im Europacup starten mal fix auch immer im Weltcup. Und die Top 15 im Europacup sind aufgrund der FIS-Punkte, die du da fahren kannst, auch meistens die, die dann nach den Top 30 als erste starten. Also die ersten 15 bis 20 vom Europacup sind meistens dann auch, sage ich mal, Plätze 31 bis 60 in der Weltcup-Startliste. Genau. Und ja, da ist der Schritt halt extrem oder die Dichte, sage ich mal, von Platz 20 Weltcup bis zum 60. vom Starterfeld her, ist extrem. Es sind viele gute Jungs, jetzt gerade im Slalom. Ich glaube, Slalom hat sowieso die höchste Dichte, weil sie am meisten fahren. Und deshalb ist der Schritt in die Top 30 so wichtig und auch so schwierig. Genau.
Jetzt kommen wir nochmal auf das, was dann ganz oben vielleicht auch passiert, weil es ja doch auch da einiges zu besprechen gibt. Wir haben es vorhin schon mal kurz anklingen lassen. Letztes Jahr gab es ja quasi einen Überraschungs-Gesamtweltcup-Sieg durch Alexander Kilde, der Zweikampf Christoffersen-Pantero fiel ein bisschen enttäuschend vielleicht für manche Fans aus. Aber die große Frage dabei ist doch, nachdem jetzt quasi die Dominanz der letzten Jahre der Technikfahrer, vor allem natürlich namentlich Marcel Hirscher, der raus ist, gebrochen ist, sage ich mal, zeichnet sich da ein Trend ab, dass es vielleicht doch wieder weg davon geht, dass diese absolute Dominanz in Anführungszeichen der Technikfahrer gegeben ist?
Schwierig, weil, glaube ich, auch so die Ära der Allrounder, die wirklich alle Disziplinen fahren, wie es jetzt der Hirscher zum Beispiel gemacht hat oder auch der Pintero ab und zu noch macht, die geht dem Ende zu, beziehungsweise die ist jetzt am Ende. Es gibt so gut wie keine Sportler, die wirklich alles mehr fahren können oder fahren. dazu ist die Dichte in den einzelnen Disziplinen zu groß und da nach wie vor mehr Technik-Events als Speed-Events stattfinden, wird es für die Speedfahrer ganz, ganz schwierig. Die brauchen schon brutale Saisonen, um da im Gesamtweltcup mitzusprechen, glaube ich. Der Trend ist eher, dass die Technikspezialisten, die aus dem Riesenslalom kommen und so den Slalom, sage ich mal, nebenher laufen haben, tendenziell in den Speed-Bereich drücken. Weil ja Speed, also Riesenslalom und Super-G ähnlich sind und es viele Super-Gs gibt, wo du mit technischem Skifahren sehr viel erreichen kannst, so wie es der Hirscher aber einfach gezeigt hat, der da dann auch noch dominiert hat, durch das, dass er es ja in Slalom und Riesenslalom einfach königlich beherrscht hat.
Aber ist das dann, weil ich frage mich, weil das ist dann, das dachte ich mir so schon, aber ist dann nicht die Zeit der Speedfahrer allgemein irgendwie vorbei, wenn es keine Perspektive gibt in dem Sinne? Beziehungsweise müsste man dann nicht den Gesamtweltcup reformieren, weil's
so Nein, das würde ich nicht sagen. Nein? Nee, die Chancen durch den Parallel-Riesenslalom sind für die reinen Speedfahrer höher denn je, würde ich sagen. Weil wenn die, ich weiß gar nicht, wie da die Regel ist, sobald du, ja, die haben auf jeden Fall auch ein Startrecht im Parallel-Riesenslalom und für die Speed-Kolosse ist sowas Kurzes, nicht drehendes, mit bisschen technischem Können und Sprüngen sogar gefundenes Fressen, würde ich mal sagen. Das sind schon gescheite Maschinen, die da auf diese 20, 30 Sekunden eine geile Performance liefern können und ganz vorne mit dabei sein, so wie der Kilde das auch gezeigt hat. Deswegen würde ich sagen, noch nicht.
Also noch nicht. Also es gibt noch eine Daseinsberechtigung für alle Disziplinen, so wie wir sie
Das auf jeden Fall.
Sie kennen und schätzen.
Aber ich muss auch sagen, ich finde, bei den Damen gibt es viel mehr Allrounderinnen als bei den Herren.
Ja.
Also ich weiß nicht, woran das liegt.
Boah, schwierig. Das ist jetzt ein großes Thema. Puh. Ja, vielleicht, man kann schon sagen, dass vielleicht die Dichte in den einzelnen Disziplinen noch nicht so krass ist. Im Slalom bei den Damen definitiv auch. Es ist aber generell, es liegt einfach am Slalom. Und dann, ja, schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie talentierter. nee, ganz schwierige Sache. Es ist so der Trend, dass dann doch, jetzt wie zum Beispiel Gladys Schifrin, die ist natürlich auch mega dominant, was die Technikdisziplinen betrifft, aber dann auch schon eine Abfahrt gewonnen hat. Ja, mittlerweile hat sie auch, glaube ich, alles gewonnen.
Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube alle Disziplinen schon
gewonnen. Alle Disziplinen, ja. Und nein, vielleicht ist es hat es was mit den Strecken zu tun. Wenn du routiniert bist und gute Skifahrerin bist, die Speed- und Technikstrecken sind meistens nicht so anspruchsvoll wie im Herrensport. Oft zwar genauso eisig präpariert, aber es sind dann doch oft nicht ganz so steil oder technisch schwierig. Vielleicht liegt es an dem, dass sich dann auch viele Techniker trauen, die Speedpisten zu fahren, weil sie dann doch im Verhältnis einfach sind, jetzt gerade gegenüber zum Beispiel Kitzbühel oder Wengen. Und genauso andersrum, dass sich mehr Speedfahrer dann auch in die Slalom-Bewerbe trauen. Wobei, da fällt mir mal gar niemand ein. Und ansonsten vielleicht nur in der Kombi halt noch. Ja, weil, wie gesagt, da auch die Spezialisierung zu gut geworden ist.
Ja, beim Damenteam, bei dem DSV, da schaut es eh jetzt auch durch das, dass die Vicky aufgehört hat, das Jahr, kann man sagen, dass das eigentlich fast noch ein größeres Loch, das da hinterlassen wurde, als durch den Fritz. Vor allem, weil die Vicky hat ja enorm abgeräumt die letzten Jahre, immer konstant, Gesamtweltcup, viele Disziplinen fahren, erfolgreich, und ja, jetzt wird's auch schwierig.
Wird eine interessante Zeit für uns, Damen- wie Herrenseite. Ich glaube, die größten Probleme haben mir im Technikbereich und die Damen jetzt im Speed- und Technikbereich. Wobei man auch da sagen kann, es kommen gute nach, aber es passiert halt nicht einfach so in einem Rennen. Ihr müsst auch immer bedenken, dass die, ja, die Bedingungen im Rennverlauf werden halt schlechter und die jüngeren Fahrer kommen halt hinten raus. Das macht unseren Sport immer so speziell, jetzt gerade gegenüber logischerweise Skisprung bzw. Kombi. Klar, da hast du das mit dem Wind. Klar kann die Loipe nachlassen, aber
im da haben Idealfall alle gleiche Bedingungen.
Hoffentlich, ja. Und im Skifahren ist schon ja teilweise extrem krass, wie schlecht Pisten präpariert werden können. Beziehungsweise viele Weltcuporte haben auch das Problem, dass sie es zu kurzfristig machen, weil sie die Strecke nicht extra so lang blocken können, dass dann die ja, Bedingungen so schlecht werden und deshalb ist es einfach schwierig für jüngere Fahrer oder dann nicht ganz so gute, die den Ort noch nicht kennen, die Piste noch nicht kennen, gute Ergebnisse abzuliefern.
Ja, das war gerade, also soweit ich das beurteilen kann überhaupt, aber gerade für dich auch oft ein Problem, oder? Hohe Startnummern?
Ja, jetzt also auch gerade letzte Saison, durch das, dass die Saison davor nicht gut gelaufen ist, was die FIS-Punkte betrifft, das heißt dann die Weltcup-Listenplatzierung schlecht war, startest im Slalom dann gleich mal mit einer Nummer über 60, dass da dann die Bedingungen scheiße sind bei jedem Rennen, das musst du bewusst sein, das musst du aber auch trainieren, das musst du in deinen Kopf reinkriegen, da brauchst du dann die gewisse Brutalität und genauso musst du aber das Rennen auch angehen, also da ist nichts mit, ich fahre jetzt hier mal einen guten Lauf runter, sondern da gibt's halt nur entweder blutige Attacke oder dich haut's mehr oder weniger auf die Goschen oder raus. Und ja, so bin ich's angegangen. Es hat dann 4-5 Mal nicht geklappt. Im Europacup hatte ich den Luxus, dass ich dann schon wieder in der ersten Startgruppe war und mir eine Nummer zwischen 1 und 8 hatte und einfach eine gute Piste. Und im Weltcup weiterhin dann mit Nummer über 60 gestartet bin und dann hat's endlich und Gott sei Dank auch noch in Kitzbühel klappt, was ja dich dann gleich zweimal pusht, sage ich mal. Das ist nochmal was Cooleres. Schwieriger Hang, geile Atmosphäre und dann die ersten Weltcup-Punkte der Saison. Ja, kann nicht besser laufen. Plus eine ganz gute Platzierung, weil ich war 30. nach dem ersten Durchgang, deswegen auch noch ein paar Plätze gut gemacht.
War das dann auch so eine Erleichterung für dich, als es in Kitzbühel mal aufgegangen ist?
Ja, voll. Also, was ich noch gesagt bekommen habe vor dem Rennen war so ein bisschen, ja hör mal, jetzt hast du schon 3-4 Versuche gehabt, wenn es jetzt nicht klappt, dann nimmt mal jemand anders seinen Platz weg. Das kann mir jetzt für nächste Saison nicht passieren, weil ich meinen Fixstartplatz habe. Deswegen war es dann eine Riesenerleichterung und genauso fährst dann auch die weiteren Rennen. Das im Europacup ist dann von der Hand gegangen und im Weltcup war es dann nach wie vor ein Kampf, weil die Startnummer logischerweise nicht besser geworden ist, aber die Erleichterung bzw. der Druck war weg und dann war es Skifahren auch besser und die war gleich mal wieder näher dran, auch wenn es dann nicht nochmal geklappt hat, leider.
Das löste mir kurz ein Paradoxon aus, weil unter unterschiedlichen Punkten jetzt von dir schon gehört, dass du zum einen Druck brauchst, krassen Druck, um richtig zu funktionieren. Und zum anderen, dass es aber auch läuft, wenn er nicht da ist. Wo ist bei dir das richtige Drucklevel, damit es läuft?
Ja, in dem Fall war es ja so, dass ich auch noch gesagt bekommen habe, dass ich dann mehr oder weniger keine Chance mehr erstmal auf dem Weltcup gehabt hätte. Dann hat es Gott sei Dank geklappt. Es war
vom Trainer.
Vom Trainerteam. Ich möchte jetzt da niemanden beschuldigen. Das war auch klar eine logische Entscheidung. Das, sag ich mal, ein Teil des Druckes ist dann abgefallen. Oder ein anderer Teil des Druckes. So beim Rennen selber bin ich nicht wirklich aufgeregt oder mache mir Druck, sondern ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich machen muss. Und ob es dann klappt oder nicht, ist dann immer nur eine andere Geschichte. Aber ja, wie gesagt, bin definitiv auch stabiler geworden, deswegen sollte es nächste Saison deutlich besser laufen, beziehungsweise nehme ich auch deutlich mehr vor.
Und was ist dann, weil das würde ich nämlich gerne hier reihum einmal durchgehen, dann bist du natürlich in anderen Positionen als mir drei, aber was ist denn dein Highlight jetzt kommende Saison?
Mein Highlight?
Ja. Worauf du dich am meisten freust?
Sagen wir so. Dass es endlich losgeht. Ich freue mich jetzt mal speziell nicht auf ein Rennen, sondern dass es wirklich losgeht und dass wirklich was stattfindet und wenn was stattfindet, dann
hoffentlich alles. Das wäre mein Highlight. Klar, die WM. Das ist dann das große Ziel. Aber primär jetzt erstmal durch das, dass wir alle so in der Luft stehen, erstmal, dass es einfach losgeht und dass es dann passt und dass man dann nicht anfängt, Termine umeinander zu schieben oder Wechselorte zu suchen oder andere Auflagen zu finden, weil das ist alles, dann ist es von Arsch, wenn du mir so fragst. Dann kannst du es gleich lassen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass es losgeht, ja, und dass es passt. Und das aber auch in jeder Wintersportart, weil falls Skifahren nicht möglich ist und ich dann auch noch nur anderen Sportarten zuschauen kann, ist, glaube ich, noch übler. Also entweder sie streichen alles oder es findet alles statt, fertig aus.
Ja, dann haben wir bei mir hier ein Problem. Das kann, also jetzt, wir fangen diesen Podcast gerade erst an. Das, wir stehen natürlich auch auf sehr wackeligen Beinen. Wir hoffen natürlich auch, dass
möglichst. Aber dann haben wir viel Zeit zum Reden. Dann könnt ihr euch ja jede Sportart schnappen und.
Das stimmt, Sportler. Aber über was dann? Dann muss man die alten Kamellen ausgraben.
Die alten Schoten, ja.
Da gibt's auch genug.
Da gibt's definitiv genug.
Ja, aber so, ich glaube, ein bisschen ein Hauch von Normalität einfach den Winter, das wünscht sich, glaube ich, jeder Wintersportler einfach. Auch wenn es dann quasi mit Corona-Tests und Vorschriften ist, aber dass einfach so das Training vorbei ist, einfach nur für nichts trainieren, so quasi, dass man dann einfach Weltcup wieder hat, dass man so einen Rhythmus wieder reinkommt. Ob das dann mit Tests ist und mit was auch immer, ich glaube, das wünscht sich wirklich jeder Athlet, weil so in der Luft hängen ist das Schlimmste, was es gibt.
Ja. Jetzt mal ganz kurze Frage an euch beide, weil ein Faktor von Corona, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Merkt ihr eigentlich was? Wahrscheinlich, vielleicht auch auf unterschiedlichen Leveln in Bezug auf Finanzierung und Budget, sei es jetzt über den Verband oder aber auch über eure eigenen Sponsoren.
Ja.
Ich jetzt nicht so stark.
Also ich habe durch das, dass ich auf Sponsorsuche war, das war schwieriger, definitiv. Plus bei den Skifirmen hat man es gleich mal gehört, dass Einsparungen gemacht werden. So richtig betroffen sind wir jetzt nicht, aber man hat auf jeden Fall im DSV auch gehört, Leute aufpassen, nur das Nötigste. Und ich glaube, der Deutsche Skiverband ist nicht der einzige Verband, der wirklich da am Notnagel hängt. Ganz vorneweg der italienische, durch die verlorene WM plus die erneute finanzielle Belastung für eine zweite WM. Auch bei denen hat man gehört, dass ungewöhnlich viele Kaderathleten rausgeschmissen worden sind. Und das war aber in definitiv allen Verbänden der Fall. Sicherlich auch Trainerkürzungen.
Ja, das war bei uns ja auch so. Also bei uns hat es dann im Weltcup-Team jetzt eigentlich gar nicht so krasse Wirkung gehabt.
Ich glaube,
da gab es schon auch Leute. Also ich glaube, die Trainer waren schon auch in Kurzarbeit.
Klar.
Ich weiß auch nicht genau, wie lang und was. Aber was, wo es am meisten spürbar ist, ist eigentlich in der Jugendarbeit, also die Nachwuchskader, die haben halt, also was ich gehört habe, bei uns ist ja quasi der erste DSV-Kader, ist der DC-Kader, dann kommt der C-Kader, B-Kader und ja. A-Kader, glaube ich jetzt bin. Und im DC-Kader da und C-Kader, da jammern sie schon ziemlich, da ist halt enorm das Budget gestrichen worden und ja, für die ist dann auch nicht leicht, vor allem her, weil die Athleten, die brauchen sie am meisten die Unterstützung.
Na ja, klar.
Ja, ich glaube, du kannst so sagen, dass im Weltcup-Team selber merkst du es wahrscheinlich nicht. Aber drumherum von Erzählungen und so, wie der Finzi gerade gesagt hat, im Jugend-Schülerbereich, es ist wahrscheinlich extrem. Und finde ich extrem schade, aber es, ja, ich denke, da geht es allen Verbänden und allen Nationen gleich. Und wir hoffen genauso wie anderen Firmen, Unternehmen etc., dass sich das wieder normalisiert, weil ja, der Nachwuchs ist halt extrem wichtig in jeder Sportart.
Ja, das auf jeden Fall. Aber bei dir Sponsorensuche hat demnach dann doch geklappt.
Gott sei Dank, ja, alles im trockenen Tüchern passt.
Gott sei Dank. Das ist nur eine Sache, die ich mal fragen wollte, weil so kurze Anekdote meinerseits, als ich noch Fußball gespielt habe, beim FC Oberstdorf, da hat die Firma meines Vaters hat irgendwann mal in der C- oder B-Jugend mal die Trikots gesponsert. Und da hört man sich natürlich die blöden Sprüche an. Ja, der Bartscheider spielt auch bloß, weil der Name vorne auf dem Trikot steht. Ich nehme mal ganz stark an, das ist bei dir und deiner Helmsituation bisher nicht so.
Das ist tatsächlich nicht so. Also mein Kopfsponsor war Holzmann Medien. Die sind weder verwandt noch verschwägert mit uns. Witzigerweise arbeitet mein Vater aber in der Firma. Die hat dann den Erstkontakt hergestellt. Und deshalb hatte ich jetzt auch immer Holzmann auf dem Kopf rumfahren. Das ist jetzt dann aber kommende Saison nicht mehr so. Aber ja, habe ich mir auch viel Blödes anhören müssen, dass hier der Vater mich finanziell unterstützt. Es war nicht so, Leute. War nicht so.
Dann hätten wir das jetzt auch mal geklärt.
Genau.
Ja gut, zum Thema Highlights. Jetzt hast du mir gesagt, du freust dich vor allem, oder du hoffst vor allem, dass alles geregelt stattfinden kann. Jetzt für euch beide, jetzt gehen wir als, sage ich mal, Ski-Alpin-Fans, externe Beobachter vor allem erstmal davon aus, ganz dreist, dass alles stattfindet. Findest du, auf welches Rennen als Zuschauer freust du dir am meisten?
Auf welches Rennen? Ein Lieblingsrennen von mir. Es ist schwierig. Also mein Lieblingsrennen ist eigentlich Schladming. Night Race war halt angenehm abends zum Schauen und immer enorm spannend, finde ich. Im Slalom halt speziell. Und dann bin ich eigentlich ein ziemlich großer Riesenslalom-Fan. Das ist für mich so der eleganteste Schwung.
Und was dann? Alter Bataille.
Alter Bataille oder Alter Bataille oder Adelboden. Die zwei sind schon. Nee, also ich bin hauptsächlich keine Events gefahren. Da habe ich einige Highlights, ich schaue mir so oder so alles an. Also von dem her.
Darauf läuft es mal hinaus. Wie ist bei dir, Corinna?
Ich muss sagen, ich freue mich super auf den Slalom von Kitzbühel. Ich finde, Kitzbühel hat ja eh immer so sein eigenes Flair, sein eigenes Feeling, aber irgendwie der Slalom.
Ich weiß nicht, man kann es nicht sehen, aber Sebastian Holzmann schüttelt den Kopf.
Ja, ich verstehe es, klar, der Hype und so ist alles geil und die Zuschauer und die Leute und mega. Hey, aber der Slalomhang, der ist nicht so geil zum Fahren.
Katastrophe.
Okay. Ja, der sehr speziell. Unten mit der Linkskurve, kleiner Gegenhang. Sehr seltsam. Und ab und zu vom Veranstalter ein bisschen zu übertrieben dargestellt, wie er eigentlich ist. Aber ja,
das ist vollkommen.
Auch ja. Aber ja, du hast absolut recht, der Flair ist geil. Und ich habe letztes Mal einen Schwarzenegger gesehen, da war ich auch so richtig, richtiger Fan-Moment, so richtiger Hype. War richtig geil. Und deshalb taugt
du bist ja auch großer Fitnessmensch. Hast du dann noch ein Autogramm abgeholt?
Ja, keine Chance, an den ranzukommen. Der hat dann zwei seine, also erstens mal steht er auf der VIP-Lounge, da kommst du als Athlet sowieso nicht hin. Und dann hat er einfach nur so zwei so riesen
Bären. Kannst du nicht ausstellen lassen als Athlet. Dabei. Guckt mich an, ich bin einer von denen, die da mitfahren, ihr VIPs.
Ja. Geht das also nicht? Wenn du das Ding gewinnst, dann kannst du, glaube ich, problemlos hochgehen und mit ihm Shake Hands machen, aber ist dann definitiv ein Ziel, ja.
Also ich muss ja sagen, ich freue mich jedes Jahr wieder auf Lauberhorn, Wengen und hoffentlich mit einem Bert Feutz wie letztes Jahr. Der Kugelblitz.
Was ist, darf ich euch was fragen, was sind eure Lieblingsathleten, Damen wie Herrenseiten, Speed und Technik?
Finzi, fang du an.
Soll ich anfangen? Lieblingsathleten, ja, da kann ich jetzt ja gar nichts sagen. Kann jetzt ja nur Falsches sagen.
Ach Quatsch,
gibt mir natürlich richtig die, die ich halt kenne, halt so, die ein bisschen besser kenne. Und ja, Allgäuer.
Ja, Kollegen. Du kannst ja von den Superstars, also von den.
Aber Geschlechter auch beide, oder?
Jetzt mal nicht
von, ja, klar, beide, ja.
Nicht von den Deutschen, weil die kenne ich ja alle, die mag ich so oder so. Aber
schau,
so
noch nachschauen.
International. Ja, Bert Feutz finde ich schon auch genial. Richtig geil, wie er fährt. Aber sonst, habe ich jetzt eigentlich nicht so. Ich finde Jans Rüthen irgendwie einen lässigen Typ, so an sich, so wie er rüberkommt.
Ja.
Und bei den Damen, ja. Die Frieda Hansdatter, sie finde ich.
Fährt nicht mehr.
Hat aufgehört. Hat auch, stimmt, der Dutch hat aufgehört. Ja. Muss ich mir ein neues suchen. Natürlich, natürlich die Caro.
Die Caro, ja.
Caroline Pichler. Natürlich. Sebis.
Meine Freundin, ja.
Sebis Freundin.
Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Darfst du darüber sprechen, weil die ist nicht mehr im Kader. Und ihr habt nur gelesen, dass sie, also ich habe auf irgendeiner Südtiroler Seite gelesen, dass sie sich dazu nicht äußern durfte. Darfst du was dazu sagen oder ist das tabu?
Das lag daran oder es liegt daran, dass sie bei der Polizei angestellt ist und das zu dem Zeitpunkt einfach nicht erlaubt war, irgendwelche Statements abzugeben. Deswegen durfte sie da nichts sagen. Sie wird sicher enttäuscht sein, aber es eröffnet auch neue Chancen, gerade weil sie mit dem Polizeiski-Team auch gute Trainingsmöglichkeiten hat. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass sie es nochmal schafft, sich ranzukämpfen. Die Caro ist eine brutale Kämpferin, die hat extreme Verletzungen gehabt an beide Knie schon, hat danach dann wieder Weltcup-Punkte gemacht. Dann leider eine Saison, wo es nicht so lief. Das passiert einfach im Skisport, das gibt's und der Sport ist knallhart. Wie gesagt, dich spülst aus den 30 raus und die Verbände, denen sind mittlerweile auch die Hände gebunden, finanziell nicht alle Athleten mehr zu unterstützen. Sicher ist es schade und auch traurig, aber sie wird es auf jeden Fall nochmal packen, sage ich. Genau.
Dann steht ja bei dir eine weibliche Lieblingsathletin schon. Dann brauchen wir noch eine drei andere.
Ja, ihr seid noch dran, also das soll ich erst sagen.
Mir ist wurscht, wir können auch mit mir weitermachen. Corinna!
Also ich muss sagen, bei den Herren finde ich mittlerweile einen Clément Noël, finde ich einen super coolen Typ irgendwie.
Ist ein süßer, gell?
Ja. Christoffersen finde ich ja irgendwie vollkommen ihr. Ich weiß auch nicht warum, aber.
Nicht so?
Nee, also super Typ, aber irgendwie der, ich weiß nicht, ich finde der hat auch irgendwie ein bisschen einen an der,
okay,
an der Macke so. So kommt der immer ein bisschen rüber, finde ich.
Verstehe, ja.
Ja, ich muss sagen, bei den Damen. Michaela Schifrin ist einfach meine Lieblingsathletin.
Das wird auch noch spannend, was da jetzt noch passiert nach ihrem dramatischen Saisonende. Letzte Saison ist ja nicht so ganz sicher, wie in welchem Umfang, also so war mein letzter Stand, in welchem Umfang sie jetzt diese Saison wo am Start ist. Aber hoffen wir natürlich das Beste, dass wir die möglichst oft wieder bewundern können.
Genau.
Sie hatte ja auch Rücktrittsgedanken, was ich so gehört habe. Bin ich auch mal gespannt, wie stark sie diese Saison sein wird.
Mhm. Das habe ich auch gelesen, dass er Rücktrittgedanken hatte, aber also ich bin fest davon überzeugt, wenn man gesehen hat, wie die fahren kann. Also ja.
Nee, ich glaube, das würde auch gar nicht so zu ihrer Passion dazu passen, jetzt schon aufzuhören. Dafür ist sie, oder dafür war die ganze Familie oder ist die ganze Familie viel zu sehr in der Materie Ski-Alpin. Und ich glaube, da gibt ihr der Sport noch einiges und das wird sie sicher holen.
Also bei mir, also Beat Feutz muss ich stehen lassen auf jeden Fall.
Ja.
Und dann Dave Riding.
Nice.
Finde ich einfach einen unfassbar geilen
Ganz Typ, geil. Immer schon. Ja.
Und bei den Damen.
Der hat übrigens Skifahren, ich glaube, auf Matten gelernt, Leute. In ja, so England wie, so wie viele. Und ja. Holland gibt es Matten-Skifahren und der hat es auf Matten gelernt, ja.
Da gibt es einen ganz guten Clip von letztem Jahr, von, das ist kein Alpinfahrer, von Paddy Graham, ein Freeskier aus England auch, aus Sheffield. Und der hat mit ein paar anderen Kollegen aus dem Alpenraum, ich glaube Markus Eder, das ist vielleicht bei allen hier Begriff, der war da glaube ich auch dabei, die haben dann quasi die alte Mattenanlage besucht in Sheffield. Und das sah sehr wild aus.
Ja, ja, das ist geil. Ich bin selber noch nie auf Matten gefahren, aber.
Dann haben wir die zwei bei den Damen. Wer mir letztes Jahr unfassbar gut gefallen hat, war Marta Bassino, um nochmal nach Italien zu kommen. Mhm. Und dann müsst ihr überlegen.
Speed Damen haben wir jetzt noch nicht, gell?
Speed Damen. Puh.
Ilka Stuhec. Oder die?
Stuhec.
Stuhec.
Nee, fällt mir gerade echt schwer. Hast du eine Empfehlung, wenn ich besonders achten soll, Speed Damen diesen Winter?
Speed, boah, ein Geheimtipp, meinst du? Dazu kenne ich mich im Speed zu wenig aus, glaube ich.
Ein Insider-Geheimtipp, ja gut, wenn du schon sagst, kennst du nicht so aus. Das ist Insider-Geheimtipp natürlich schwierig.
Sofia Goggia.
Die Goggia auf jeden Fall, ja, aber die hat es ja schon bewiesen, dass sie super
ist. Das ist ja kein Geheimtipp.
Kein Geheimtipp mehr.
Nee, ich hoffe, auf die deutschen Damen darf man auch die schauen. Kira, dass die.
Ist ja auch schon fast aufzeigt. Kein Geheimtipp mehr.
Ja.
Aber das ist natürlich auch krass, dass jetzt auf einmal die irgendwie die Nummer 1 Hoffnung ist.
Von ja, so schnell geht's. Ja.
Ja, genau, das habe ich ja vorhin gemeint damit, dass die Vicky hört auf und jetzt
naja.
Ist die Kira schon da. Vor allem, das war für mich auch so krass auf einmal. Also ich kenne die Kira auch schon länger. Aber das auf einmal, also jetzt habe ich jetzt nicht so stark verfolgt, wie gut sie dann wirklich
ja, abschneidet immer. Gemacht, oder?
Die war auf dem Internat.
Spannend Internat, ja.
Und ja, die auf einen Schlag war sie so im Weltcup und dann auf einen Schlag Top 15. Und ich weiß nicht, ich glaube sogar ein Podest hat sie sogar letztes Jahr gehabt.
Ja.
Also es war eigentlich, es war für mich echt so ziemlich überraschend.
Ich bin ja gespannt, was die...
Ja, hoffentlich läuft es weiter so.
Jetzt nochmal weg vom Speed, aber ich bin gespannt, was Jessica Hilzinger so anstellt noch.
Die hat auch, so wie ich, die Slalom-Wertung im Europacup gewonnen. Deswegen, ja, werden wir auch oft sehen. Hoffentlich auch weiter vorne dann, ja.
Da sind wir auch gespannt. Generell bei den Damen, jetzt gehen wir es nochmal ganz hart durch. Sebi, wer gewinnt dieses Jahr den Gesamtweltcup, Herren und Damen?
Boah. Bei den Herren Pinterow. Jetzt ist er dann soweit.
Der darf nicht mehr so viel liegen lassen wie letztes Jahr.
Ja, der hat sich, glaube ich, auch selber zu viele Erwartungen gemacht oder auf den wurden zu viele Erwartungen abgewälzt. Aber ich glaube, jetzt ist er dann soweit. Und bei den Damen holst die Schiffeln. Die fährt wieder alles und holt's.
Hey, hey, so schnell geht's. Wie lange quatschen wir eigentlich schon?
Ewig. Wir haben gerade schon geschaut.
Eineinhalb Stunden.
Eineinhalb.
Verrückt, ey.
Es ja, jetzt muss die Coco noch sagen, wer sie meint, dass. Es müssen schon alle einen Tipp abgeben
okay,
im Gesamtweltcup.
Okay, okay.
Das müssen wir uns dann merken.
Es darf auch eine unpopular Opinion sein.
Wir könnten eigentlich auch mal so ein Tippspiel aufstellen für die Saison. Finde ich auch ganz cool.
Ja, fände ich auch cool, Vorschau, wenn jetzt muss halt der Gast und wir drei immer Gesamtweltcup-Sieger.
Ja.
Ja gut, ich muss sagen...
Ich finde so Tippspiele auch immer toll, wenn ich mich nicht drum kümmern muss.
Ja, es wird dann wohl meine Aufgabe. Nee, also ich muss sagen, im Serie muss ich auch recht geben. Ich glaube auch, dass der Pantiro den Gesamtweltcup gewinnt. Und bei den Damen... Super schwer. Also entweder, ja, die Willova oder die Brignone, sage ich.
Ja, du musst eine sagen.
Komm, dann nimm die Jüngere.
Petra Willova, sage ich.
Passt.
Ja, da gehe ich bei den Damen mit. Genau. Apropos, das wollte ich noch fragen. Bei den Damen gehe ich mit, Petra Willova, und da kurze Zwischenfrage, weil ich habe neulich was Kurioses gelesen, dass der Trainer von der Petra Willova die Schwünge von ihr mitzählt, die sie im Winter macht. Also nicht nur die Skitage, sondern die Schwünge. Ist das bei dir auch ein Thema? Kannst du mir sagen, wie viele Schwünge du im Winter machst?
Ja, muss ich kurz meine App öffnen, meine Trainings-App, dann kann ich es dir sagen.
Aber die dokumentiert es?
Die Trainer dokumentieren halt den Lauf, wie viele Schwünge der hat, beziehungsweise wie viele Tore der hat. Und du gibst dann in der App einfach nach dem Trainingstag ein, wie viele Läufe du gemacht hast und wie viele du davon durchkommen bist. Und aufgrund dessen kann ich dir dann jetzt
sagen... Bevor du schaust, was schätzt du, wie viele es sind?
Gefahrene Tore?
Ja.
Ja, ich weiß ja so grob, es sind glaube ich irgendwas mit 8.500. Jetzt schon nach 36 Skitagen. Die Saison.
Das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst.
Wenn ich das Richtige geöffnet habe, Schneetraining.
So lange gebe ich schon mal meinen Tipp sagen, ab.
Redet mal noch, ja.
Also nee, du musst deinen Tipp noch vervollständigen.
Ich muss noch einen Herren angeben. Ach komm, dann sage ich Christoffersen.
Ah, den wollte ich auch nehmen. Also ich sag auch, dass Christoffersen gewinnt einen Herren-Gesamtweltcup und bei den Frauen auf jeden Fall die Chefin. Also da fährt ja gar kein Weg dran vorbei.
Okay, Corinna, schreibst du das auf?
Ja, ich werde es aufschreiben.
Und dann müssen wir das natürlich dementsprechend noch abgleichen.
Wir müssen auch noch einen Einsatz
festlegen. Einen
Wetteinsatz dann uns ausdenken. Ja.
Okay.
Und hast die Zahl? Hi.
Nee, die Scheiß-App lädt nicht, Entschuldigung.
Vincent Geiger ist übrigens, was Zoom-Calls angeht, weder Technik noch Speed-Spezialist, können wir euch verraten nach dieser Aufzeichnung heute.
Ja, obwohl er Student ist.
Das lag nicht an mir. Die AirPods wollten nicht so.
Also die App funktioniert nicht. Ich habe nur einen weißen. Ah, jetzt lädt was. Okay, ich hab's. Moment. Es sind sogar schon 11.856 Tore und 8.688 im Slalom.
Zauber.
Ja, ich muss echt sagen, ich dachte erst, es wäre ein Scherz, als du meintest. Du weißt es wirklich.
Nee, da dürften Ende der Saison, glaube ich, so knapp 18.000 bis 20.000 Slalom-Tore rauskommen und 2.000, 3.000 Riesenslalom-Tore, circa.
Da kann man natürlich viel damit anfangen.
Ja. Sau viel. Das sind die wirklich wichtigen Zahlen. Echt
geile Trainingssuche, ja. Wichtig, ganz wichtig.
Aber ich finde es trotzdem interessant.
Ja, es ist schon witzig.
Gut was in die Knochen.
310 Läufe waren es übrigens.
Ansonsten würde ich an der Stelle sagen, wir haben sehr, sehr viel wild durchgearbeitet, aber es ist auch eine wilde Zeit, es wird wahrscheinlich eine wilde Saison. Wir hoffen natürlich, dass alles in halbwegs geregelten Bahnen stattfinden kann und du deinen fixen Weltcup-Startplatz.
Jetzt hört es dann langsam auf.
Ja, jetzt reicht es dann. Möglichst gut nutzen kannst, möglichst viel mitnimmst. Wir werden dich natürlich aus der Ferne begleiten. Vielleicht können wir dich ja auch dann irgendwann mal wieder während der Saison für ein kleines Update zuschalten oder so, wenn dir das genehm ist. Und ich sage schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, Sebi, danke dir, gell? Das war sehr unkompliziert. Hat nicht viel dazu gebraucht, außer eine WhatsApp und dann war das Ding geritzt. Eine Uhrzeit ausgemacht, dann.
Wie man es halt kennt.
Sehr, sehr unkompliziert.
Ja.
Und da bin ich recht froh, dass das nicht so, dass kein Stress war und ich denke, war cool, dass du dabei warst.
Dann auch an alle, die bis hierhin durchgehalten haben, Respekt an euch. Wir werden euch über unseren Instagram-Kanal, der heißt @she.happens.pod, wenn ich es richtig verstanden habe, auf dem Laufenden halten, was und wann das als nächstes kommt.
Ich bedanke mich auch, war sehr cool, war mal was Neues und ja, hoffentlich bis bald, würde ich sagen.
Ciao.